Warst du schon mal emotional abhängig von einem Menschen?
Krasse Frage. Jein. Es gab Phasen, ja. Und dann ist schwer. Es gibt so Menschen, die sind nicht wirklich richtig zu haben. Da zähle ich eher ein bisschen dazu. Und dadurch, dass ich so sehr in die Musik habe und so frei bin und einfach das auch mag, wie ich bin und lebe, das macht es dann schwierig für mein Gegenüber. Und es ist mir aber auch schon passiert.
Willkommen im Hotel Matze. Mein heutiger Gast ist Clueso. Er ist Musiker. Wir haben uns auf Mallorca im Bikini Hotel getroffen, 2 Tage vor seinem 46. Geburtstag und beschlossen, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Die letzte ist ja auch schon 6 Jahre her. Er kam direkt von seiner großen Tour und war schon wieder mitten in der Arbeit am 2. Teil seines Doppelalbums Déjà-vu. Wir sprechen über seine Leichtigkeit und wie er sich diese im Alter und unter Druck bewahrt. Es geht viel um Musik, um Kreativität, aber auch um gewaltfreie Kommunikation, emotionale Abhängigkeit, um die Frage, wo er gerade hin will. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Clueso.
Oh. Woran merkt man, dass man älter wird?
An dem Oh.
Dass man Geräusche macht.
Ja, ist wirklich so, ne? Man macht es die ganze Zeit.
Oh.
Einfach nur so kleine. Und dieses ein bisschen, dieses Dehnen, merke ich.
Ja.
Also so ist immer so ein bisschen. Du wirst jetzt 46?
46, verdammt.
46.
Das fühle ich überhaupt nicht.
Nee?
Null.
Wir haben uns das letzte Mal gesprochen, also mit Mikrofon an deinem 40. Geburtstag.
Krass.
Übermorgen wirst du 46.
Übermorgen werde ich 46.
Wie ist das für dich?
Strange. Fühle ich null, aber habe ich ja bei 40 auch nicht gefühlt insofern.
Wie ist das, wenn du jetzt, also ist vielleicht eine komische Frage, aber wenn du vorm Spiegel stehst und dich da so anguckst, was denkst du
dann? Da ist er wieder.
Was denkst du dann?
Es gibt dieses David Bowie-Ding, wo David Bowie so oft in der Zeitung war, dass er am Spiegel geguckt hat und gesagt hat, da ist er wieder.
Da ist er wieder. Und was denkst du?
Man sieht Veränderungen, natürlich. Siehst du irgendwie so, Lachfalten kommen dazu, Stirnfalten, irgendwie ein paar graue Härchen. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ich sah schon immer jünger aus und finde es irgendwie, passt alles. Passt so, passt. Es shiftet sich so zurecht. So.
Ich glaube, wir kennen uns ja jetzt irgendwie seit 20 Jahren. Und ich habe immer, wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, dass du jemand bist, der irgendwie immer so mit sich im Reinen ist. So wie er ist und wie er aussieht und wie er so, also du bist so auf eine total positive Art selbstzufrieden, wirkt das zumindest auf mich. Und ist das der Eindruck, der sich, also stimmt dieser Eindruck?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, größtenteils, weil ich sehr im Jetzt bin und oftmals, also wenn wir uns getroffen haben, ich mag Ziele und mag das Freie mit dem Zielen verbinden und für mich ist Beruf und Freizeit irgendwie alles eins so ein bisschen. Es geht so nahtlos über, das ist für Menschen auch manchmal schwer zu checken, aber jetzt sind wir hier auf Mallorca und ich bin nicht der Typ, der auf der Liege liegt hier drüben, aber ich soll mich auch mal, aber ich habe eine Idee vom Tag und will noch gern nebenbei Songs schreiben, es kommen Leute zu Besuch, jetzt machen wir einen Podcast. Mich macht das glücklich. Das. Und in den Phasen, wo ich ein bisschen nachdenklicher bin, also so Winterzeiten, wo man Pause hat, die Stille, wenn man über sich nachdenkt und so, dann entsteht ein guter Song vielleicht sogar.
Das heißt, du hast immer eine Idee vom Tag. Das hört sich total schön an.
Ich brauche eine Idee vom Tag.
Du brauchst das?
Ich brauche so eine grobe, also wir haben jetzt, jetzt bin ich mit meinem Bruder hier und noch einem Freund. Jetzt kommen mal ganz viele Leute noch zu Besuch, die nächsten Tage zum Geburtstag, aber auch zum Arbeiten. Das heißt, wir werden abends Geburtstag feiern und tatsächlich tagsüber noch arbeiten im Studio. Das ist Teil 2 von meinem Doppelalbum machen. Und wir haben gesagt, Windrichtung gibt es. Es gibt keine Pläne, es gibt nur Windrichtung.
Erklär das mal.
Ich habe das allen gesagt, ihr könnt vorbeikommen, wir arbeiten. Ich habe jetzt Leute auch gebucht, um zu produzieren. Mhm. Aber es gibt keine Pläne, es gibt nur Windrichtung. Wir gucken, wie der Tag läuft. Wir wollen jetzt nicht mit dem Presslufthammer da einen Song rauspressen. Ich bin jetzt direkt nach der Tour und will natürlich auch ein bisschen chillen. Aber für mich ist Musik machen genauso chillig. Dann gehen wir halt hoch ins Penthouse, suchen die Sonne. Mhm. Da will ich jetzt nicht im Studio hängen zum Beispiel so. Aber was ich meine ist, dieses große, im Großen und Ganzen macht mich das happy. Eine Idee vom Tag zu haben, jetzt eine Tour gespielt zu haben. Ja.
Wenn du, weil du sagst, dass du, also du bist im Hier und Jetzt. Es gibt ja, also die meisten Menschen leben ja wirklich eher in der Vergangenheit, würde ich sagen, oder in der Zukunft. Also die einen sind so, ach, weißt du noch, so, so frühere Klassenkameraden, denke ich dann so, wenn ich diese mal treffe oder auch so früher aus Musikzeiten, dann schwelgt man so auch ein bisschen. Manchmal ist es vielleicht auch zu doll oder diejenigen, die sehr so in der Zukunft sind und sich Sorgen eher machen. Versuchst du das beides so auszublenden und versuchst gar nicht so sehr in so einem Morgen und gestern zu sein, sondern wirklich hier und jetzt?
Also erstmal war das nie so mein Ding, in der Vergangenheit zu hängen. Das ist einfach nicht meins. So, ja. Wenn man durch irgendeine Straße fährt, sagt man vielleicht mal, ich habe da gewohnt, das reicht dann aber auch. Da muss ich nicht aufzählen, was alles gut und schlecht gelaufen ist. I don't care. Ich flirte mit der Zukunft, aber bin im Jetzt.
Das heißt, du guckst schon, was da so gehen könnte in der Zukunft. Das
oder anders, ich flirte extrem mit der Zukunft, aber genieße das jetzt.
Oh, das ist noch schöner. Ja.
Das macht es sinnvoller, weil ich, wenn ich Musik mache, natürlich denke ich an morgen, aber es geht auch um eine Leichtigkeit. Du kannst nur Hits schreiben oder Sachen rausbringen, die eine gewisse Größe haben, wenn man nicht zu sehr drüber nachdenkt. Und das kollidiert mit, wenn man schon sich vorstellt, wer das alles hören wird, wo das alles sein wird. Ich versuche so ein gesundes Ohr zu haben zum Zuhörer und mir selber und was ich mag und was ich nicht mag beim Musik machen. Oder wenn wir dann hier sind, irgendwas konzipieren, natürlich denken wir an morgen beim Kreieren oder beim Brainstorm oder irgendwas. Aber gleichzeitig liebe ich das auch so doll zu tun, dass ich es mir extrem vergeile. Komm, erstmal einen Milchkaffee geholt, dann wird erstmal kurz darüber gesprochen, dann räumen wir das Studio einmal kurz auf, richten uns das so ein, wie wir es für diesen Moment brauchen. Mhm. Das mag ich auch. Ich habe keine großen Schränke zu Hause, keine großen Schränke hier im Studio. Alle fragen sie, brauchst du einen Schrank? Du musst doch die Dinge reintun. Ich so, nein, dann kann ich es nicht umräumen. Ich habe eine Modular-Couch. Je nach Projekt baue ich das dann um und genieße das. Das ist so, da drin ist das Genießen. Ja. Aber ich bin nicht jeden Tag happy.
Ja.
Ja, ich mag die Melancholie auch.
Ich glaube, dass für alle, also Musiker, die ich so kenne, dass es mit jedem Album in gewisser Weise sind sie dann auch in einer anderen, es ist irgendwie eine andere Lebensphase, habe ich das Gefühl. Wie ist das bei dir? Also was würdest du sagen, welche Lebensphase bist du jetzt? Also auch vielleicht auch in zwei Richtungen denken. Das eine wirklich der Künstler, Clüso, Déjà-vu, erster Teil, aber auch Thomas, vielleicht der gar nicht, also den gibt es ja auch noch sozusagen. Es gibt ja nicht nur den einen und den anderen.
Ich falle gerade in eine extreme Leichtigkeit und wie so am Anfang. Also ich war noch nie so zufrieden mit dem, was passiert ist.
Geil.
Und ich, jetzt das letzte Album, ich finde es einfach nur geil, weil da auch viele Erfahrungswerte reinkommen und auch viel Lust, ich Lust unterbunden habe. Also Lust im Sinne, manchmal finde ich das geil und dann den Stil und dies, das und dann das Kraut und Rüben und dann brauche ich noch einen Song dafür und viel Kopf und viel. Ich habe mich darauf konzentriert, es hat mich jetzt sehr entspannt, ein Doppelalbum zu machen und das einfach zu trennen und zu sagen, ich mache jetzt ein Album, das klingt wie der alte Clüso 2.0 und arbeite jetzt an Teil 2 und das ist verspielt mit Beats und hat eine andere Sprache, eine andere Seite von mir. Das alles unter einen Hut zu bringen, unter einen Charakter ist manchmal schwierig. Am liebsten würde ich einen zweiten Namen dafür erfinden, weil das wie so zwei Stile sind. Und es entspannt mich gerade so, weil das, was da rausgekommen ist, das erste Album, ist ein analoges Album mit vielen Gehirnen und Herzen, die zusammen Musik machen. Viele Musiker, die eingespielt haben und so. Und das macht mich so happy gerade. Ich weiß nicht, also ich entwickle gerade eine extreme Leichtigkeit, wie ich das so mit 19 hatte. Da fühle ich mich gerade. Es passt mit 46 überhaupt nicht, aber weiß einfach genau, was ich nicht will.
Ah. Und nicht wollen heißt, also nicht zu wissen, also du weißt genau, was du nicht willst.
Dann bleibt nur noch übrig, was du willst.
Ja, ja, nee, das ist klar. Aber das heißt, also du brauchtest auch für dich, also wir reden ja gerade über den Künstler Clüso, du brauchtest auch so diese Trennung zu sagen, okay, jetzt habe ich hier, jetzt bin ich diese Persönlichkeit, nämlich die Die handgemachtere künstlerische Persönlichkeit. Hier ist das Album mit der Gitarre, mit dem Drums und den Saxophon.
Und Saxophon
und allem. Manches ist ein bisschen zu laut, das andere ist ein bisschen zu leise. Das ist der eine. Und den lasse ich jetzt mal so richtig spazieren und er darf mal machen, was er will. Und der andere, der kommt jetzt auch wieder raus. Also du hast mir gestern schon was vorgespielt, so ein bisschen der Disco-Boy. Der darf jetzt wieder raus.
Genau, und das war manchmal schwer, alles unter einen Hut zu bringen, plus, dass wir Menschen uns gern vergleichen. Was machen die anderen? Wo ist der aktuelle Sound? Verpasse ich den? Was ist mein Stil? Ich habe einfach wie so ein Regisseur gesagt, scheiß drauf, was gerade angesagt ist, wie lang das Intro ist, wie lang die Szenen sind und ob ich die alle bei der Stange halten kann oder nicht. Ich mache einfach jetzt meinen Clouseau-Sound. Den kann ich sehr gut und das andere...
Also dieser Ur-Clouseau-Sound.
Dieser Ur-Clouseau-Sound, den ich am besten kann und das hat die Fans auch extrem begeistert. Ich meine, es ist auch Platz 1, das Album, aber es hat ich kriege so krasse Resonanzen, weil die Leute haben wie drauf gewartet und gesagt, ja, das will ich auch von dir. Ich will das ja auch von einem Scorsese-Film oder so. Ich will ja auch das, was ich kenne oder Tarantino oder irgendwas. Andererseits gibt's halt, ist die Facette halt breit, mach halt viele Sachen. Ich liebe es auch über Doppelreime spazieren zu gehen oder Doppeldeutigkeit mehr auszuleben und ich kann besser, ich kann mit mehr Silben witziger agieren. Wenn man lange Töne singt, ist es sehr schwer und mit Platz witzig zu sein, humorvoll, das geht dann nur höchstens, indem ich sage so, will mich verkrümeln wie Leibniz jetzt auf dem Album. Das wäre so eine Zeile. Aber ansonsten geht das nicht die ganze Zeit. Gesungene lange Töne muss man, finde ich, im Deutschen überlegen, dass es nicht sofort super verständlich ist, aber auch jetzt nicht so ulkig.
Also die Erfahrung, höre ich gerade raus, ist eigentlich eine sehr gute, sich dann auch zu sagen, okay, jetzt darf der eine und der andere hat jetzt gerade Pause. Ich denke, also sind wir ja beide, glaube ich, auch an Coldplay. Ne? Dann hat man so diese ersten Platten, die handgemachten Platten, die man auch so vermisst als Fan so ein bisschen. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch immer super, wenn Künstler sich weiterentwickeln und dann weitergehen, mit der Zeit gehen, mit dem Zeitgeist gehen. Und man will sich als Künstler ja auch nicht festlegen auf so einen alten Sound. Und jetzt aber zu sagen, okay, nee, jetzt durfte der mal durfte jetzt einfach mal genau das machen und er durfte noch mal ein Album voller Yellows machen und muss nicht gucken, dass da ein Vocoder drauf liegt und dass das irgendwie ein Club läuft und Algorithmen das gut finden, sondern jetzt durfte der Alte einfach mal das machen, was er ja auch liebt und musste nicht mithalten.
Das Krasse ist beim Loslegen, also als es losging, als ich die Idee entwickelt hatte, gemeinsam mit meinem Team, Flami, Josie, das sind Leute, die mir helfen, gute Freunde, Olaf, mein Manager und mein Team, die alle gesagt haben, ja, mach das, Klüsen, total geil. Das ging ja in Hamburg los, wir haben in Hamburg ein Studio gebaut, wo mein Management sitzt, in Püsseldorf, unten im Souterrain und sind rumgelaufen im Januar, es hat geschneit, die Räume waren leer und dann meinte Olaf so aus Spaß, wir können da auch ein Studio reinbauen und ich so, ja geil, lass machen. Wir sind tatsächlich am nächsten Tag in den Baumarkt gefahren, haben Farbe gekauft, das Ding gemalt und dann ging es so los und dann habe ich gemerkt, das, was gerade rauskommt mit diesem neuen Raum, ist was ganz Analoges, also genau wie das Malern dort analog war, man so auch beim Malern so gedanklich abdriftet, was ich sehr gut finde, irgendwas basteln und als es losging, war ich dann nicht sicher, ob ich das durchziehen kann, also so ein Album zu machen oder ob es verkehrt ist, am dem aktuellen Sound, der draußen vorherrschend ist, vorbeizufahren. Allerdings ist genau jetzt die Frage zum Alter, mit 46 muss ich auch nicht allen hinterherrennen. Ich finde viele Sachen geil draußen, will die auch ausprobieren, aber hey, ich male meine Bilder gerade und habe mich immer wieder in der Mitte darauf besinnt, aber es gab eine sehr große Unsicherheit am Anfang, ob ich irgendwas verpasse. Ein 4-Minuten-Song heutzutage ist nicht so förderlich für den Algorithmus.
Was heißt denn verpassen? Was könnte man verpassen?
Vielleicht ein Album zu machen, das mehr gehört wird. Und das ist ja auch ein Ziel. Das ist geschäftlich und das ist natürlich auch eine Arbeit. Ich arbeite 2 Jahre an einem Ding. Und wenn jetzt der Fan nicht total drauf anbeißt, mein Fan, den ich erreichen will. Also einerseits erreicht man natürlich als Artist hoffentlich die Leute, die mit einem mitgegangen sind, jetzt in meinem Fall, wenn man länger Musik macht, und ein paar andere, die noch nicht katholisch sind, sagen wir immer, die versuchen wir natürlich auch zu erreichen. Wenn aber jetzt mein Fan aussteigt, weil er denkt, ja, das ist jetzt ein bisschen alt, oll, irgendwie so oder so, dann habe ich echt Pech. Und vielleicht hat sich da auch die Hörgewohnheit entwickelt. Auf jeden Fall waren Zweifel da. Ich kann die gar nicht beschreiben, Unsicherheiten. Soll ich das machen oder soll ich auch mal ein bisschen rumprobieren, was gerade so angesagt ist? So, was so, wie ich das beim Album davor gemacht habe. Album, zu Produzenten gehen. Du warst immer dabei zum Beispiel, hat einen sehr swaggigen Beat, einen Trap-Beat, wenn man so will, mit einer typischen Clouseau-Geschichte. So, das habe ich aber dann gelassen und gesagt, nee, ich brauche das jetzt. Ich brauche, glaube ich, dieses Album jetzt. Und dann war es genau, wir haben seit Jahren kein Nummer-1-Album gehabt, war es genau der Erfolg und auch nicht so eine krasse Resonanz.
Erzähl mir mal von diesem Weitbühnen-Konzert, was du hattest, weil ich habe das Gefühl, so in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass das ein ganz besonderer Moment für dich war, weil du da auch nochmal gesehen hast, wer eigentlich deine Fans sind.
Ja, das war, also habe ich in Erfurt auch gesehen, aber eine Waldbühne war so ein besonderer Moment, weil wir im Vorfeld so doll Angst hatten. Wir sind in Berlin über eine gewisse Publikumsgrenze nicht hinausgekommen, was auch okay ist, aber wollten unbedingt in der Waldbühne spielen. Und dann hatte sowohl der Veranstalter wie auch das Management, alle haben, also Olaf hat am meisten dran geglaubt, mein Manager. Hatten schon die Hosen voll, kriegt man die Bude voll, wie gut sieht es ab der Hälfte überhaupt aus? Also da passen 22.000 rein, würde es bei 10 auch gut aussehen. Und es sind sehr begehrte Termine, die kriegst du auch nicht einfach so. Das heißt, es war ein bisschen Angst im Vorfeld, das Ding war sofort ausverkauft, also 7 Monate vorher und wir haben es jetzt, wir machen es jetzt nochmal. Es ist auch schon dreiviertel voll innerhalb 1,5 Wochen, das ist total crazy. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich, da hatten wir kein Album, nix, da war gar nichts. Es war einfach nur das Konzert. Die Location selber zieht, das gebe ich zu. Es ist ein Wochenende in Berlin, das man sich gibt und so. Aber die Leute kommen auch wegen der Musik. Und als ich dann da war und da stand, ich bin beim Soundcheck, habe ich mich nicht umgedreht, es hat mich einfach alles beängstigt. Dieses monumentale Bauwerk, das ist einfach crazy. Es sind ja auch so 70 Grad sozusagen davor, wie es die Leute einen ummantelt und es geht so hoch, dass wenn du einmal hochgelaufen bist, bist du einfach fertig.
Ja.
Es ist wirklich am Ende. Sport beendet heute.
Und es ist vor allen Dingen auch für alle, die es nicht kennen, es ist eine legendäre Location. Ne? Also da haben alle gespielt, ich habe da Prince gesehen, Rammstein haben da gespielt, Leonard Cohen habe ich da gesehen, Paul McCartney habe ich da gesehen, Grönemeyer habe ich da gesehen, ja. Lindenberg habe ich da gesehen. Also es ist wirklich eins der...
Das war so passend. Jedenfalls stand ich da oben beim Soundcheck, habe ich mich nicht getraut umzudrehen, weil mich das schon leer beeindruckt hat und ich die Hosen voll hatte. Und dann bin ich durch diesen, du läufst dann an der Seite durch so einen ganz komischen, geknickten Gang. Das ist irgend so ein, weiß ich nicht, aus Kriegszeiten so ein Gang, der so eckig gebaut wurde, damit man nicht gerade ausschießen kann oder so. Ganz seltsam. Läufst du da irgendwie durch und wie so ein Sportler in die Arena rein und du hörst schon die Leute und hörst dann so wie so, weiß ich nicht, auf so einer Pinguininsel, alle quatschen durcheinander und blablabla. Und dann kommst du da raus. Ich habe mir die In-Ears reingemacht und ich war, man ist so aufgeregt. Das ist so ein krasser Moment. Und dann stand ich da oben und habe die Leute gesehen. Das war eigentlich der Moment. Ich habe gesehen, wie die aussehen, wie die grinsen, wie sie teilweise auch angekommen sind im Leben. Es sind einfach auch nicht nur junge Leute gewesen, auch ältere Leute, so alt wie ich, ältere, mit ihren Kindern, mit Familien, mit ihren Eltern. Das wurde so ein Familienevent und ich fand das großartig. Ich war vorher bei The Voice Kids, also konnten die Kids auch, kannten auch ein bisschen was. Und die waren auch keine Kids mehr, weil die Eltern wahrscheinlich auch, das ist auch so ein Ding, Jahre vorher ein bisschen mit sich beschäftigt waren. Ist jetzt so eine Zeit gekommen in dem Middle Age, dass die jetzt auch Zeit haben, wieder auf Konzerte zu gehen, und zwar gemeinsam. So, und dann wurde im Auto vielleicht mal Clouseau gehört und dann schafft man sich einen gemeinsamen Nenner auf ein paar Songs und so. Und das habe ich alles gespürt und gesehen. Das hat mich so beruhigt, dass ich dachte, was soll die Angst?
Das hat dich beruhigt, weil du gemerkt hast, guck mal, die verstehen das doch.
Wenn ich die jetzt happy mache, dann habe ich alles erreicht und es macht mich auch happy. Und es ist, ich verstell mich ja nicht, wenn ich einen neuen Sound ausprobiere. Ich suche da drin auch den Clouseau. Also darf man mich nicht falsch verstehen. Aber es ich kann das andere viel besser. Ich kann das andere viel besser aus dem Bauch.
Mhm. Weil das so dein Urding ist.
Ich kann das wie kein anderer. Ich kann diesen Sound fahren, weil da ist einfach ein Instrument zu laut. Da ist das ist der Schlagzeug-Take, der rumpelt. Und ich weiß, ich brauche nur den Daumen hoch, Daumen runter machen. Und es verwundert oft Leute auch, wenn sie mit mir einspielen, dass ich sage, das will ich.
Mhm.
Gitarrist oder irgendwer, die sagen, hä, wieso das? Ich so, erklär später. Das ist es.
Ist das für dich wie so ein Nachhausekommen dann?
Ja, es war ein sehr, sehr, also vor allem jetzt, wo ich es höre. Ja. Das kann ja auch eine Illusion sein. Das trenne ich immer. Das Konzipieren von Sachen kann auch eine große Fantasie sein. Es gibt Tage, da hat man, denkt man, man hat den kompletten Plan und dann hörst du es dir an und denkst, hä, ein paar Tage später, was war denn da los? Als wäre man bekifft gewesen.
Und in welcher Phase bist du als Thomas, so würde ich das mal so unterscheiden wollen?
Das ist deckungsgleich.
Ja.
So, ich zweifle gerade nicht. So, es gibt an vielen Stellen allen Grund dazu, aber ich zweifle nicht.
Ich zweifle nicht. Das ist wirklich, also mir fallen nicht viele Menschen ein, die das so, also ich glaube, ich sehe es dir an und ich, da gibt es gar keinen Zweifel, dass du nicht zweifelst. Das ist total schön, auch also, wir haben gestern den ganzen Tag hier miteinander verbracht. Man merkt das dir auch total an, dass du nicht zweifelst. Und das habe ich auch auf der Bühne gesehen in Berlin, als ich dich da live gesehen habe, dass du nicht, und das ist so selten, finde ich, dass Menschen auf so eine positive Art, nicht im Sinne von ich gucke nicht hin oder so, sondern ich zweifle nicht. Das ist, also das meine ich erst mit diesem.
Und ich lasse mich nicht fallen in den Zweifel. Natürlich zweifle ich. Also ich zweifle wie alle anderen, aber ich zweifle nicht durchgehend und denke, das ist jetzt richtig, das nicht. Bei Fehltritten oder irgendwelchen Sachen kann ich auch mal nicht schlafen und dann sammle ich mich und suche den Weg zur Kommunikation. Da bin ich früher eher ein Schisser gewesen, dass ich da reingehe. Oder ich verlasse das Spielfeld und sage, ich bin raus. Mhm. Geht auch. Brauche ich nicht. So. Also, das hätte ich mir früher auch nicht getraut. Da werde ich mehr durchgezogen oder mich immer wieder rein in Situationen begeben oder irgend sowas. Da bin ich auch so, ich glaube, das passt nicht oder so.
Das heißt, du bist, also wenn du zweifelst, es gibt ja Menschen, die bleiben dann in der Situation drin, weil sie die Harmonie halten wollen und verzweifeln dann und du gehst raus und riskierst, dass die Harmonie für eine Weile vielleicht irgendwie nicht hergestellt oder nicht gehalten bleibt. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, oder wenn man merkt, es passt nicht, das auch zu veräußern, zu sagen, ja. Hier an der Stelle, weiß nicht, irgendwie, manchmal treffen sich auch Menschen miteinander und es verhakelt und beide sind eigentlich gechillt.
Ja.
Wie geht das eigentlich, weißt du? Und dann das zu erkennen und zu sagen, ich bin eigentlich viel gechillter, ich weiß nicht, warum wir da immer landen, oder zu merken, geht nicht von mir aus, passiv-aggressiv bin ich nicht. Oder hatte ich jetzt, es war auch beruflich, aber hatte ich live, ich hatte eine große Vision für die Tour, sehr viele Wochen vorher gearbeitet, sehr viel kommuniziert, Dinge, die ich mag, explizit gesagt, und am letzten Tag und nach dem ersten Konzert gab es Stellen, die dann immer noch nicht so waren. Ich habe das versucht beim Soundcheck dann zu sagen, und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir haben einen krassen Ton, einfach so sehr, der ist schon sehr hart, und ich glaube, es liegt daran, dass da die Kommunikation oder gewaltfreie Kommunikation gar nicht, das gab es da nicht. Man hat Dinge schnell gesagt, damit man sie los ist, wollte aber eigentlich keinen verletzen, aber dadurch wirkt man sehr, kann man verletzen.
Ja.
So. Und das habe ich gemerkt, da kommt diese Person durch, der Druck, die Tour, der Stress, Band spielt durcheinander, es gibt kein richtiges System, man sagt was, es gibt auch keine Kommunikationswege, und dann wurde ich ein bisschen schnippiger. Ich gesagt, wieso sieht das so doof aus? Das ist eine blöde Formulierung einfach. Konnte ich nicht pennen, habe drüber nachgedacht, habe am nächsten Tag gewaltfreie Kommunikation gegoogelt und ChatGPT gekämpft und geguckt und dann überlegt, wie ich das mache, und habe gesagt, okay, wir treffen uns alle vom Soundcheck an die Band. Ich sage jetzt nicht mehr leise sein, das ist so lehrermäßig, ich sage Aufmerksamkeit, und dann wisst ihr, was zu tun ist, und das refresh ich vor jedem Auftritt, vor jedem Soundcheck refreshen wir das, damit wir uns daran erinnern, weil ich bin's leid. Und ich brauche zu den Lichtleuten, ich brauche einen Kommunikationskanal, keinen Mensch dazwischen, der ihm und ihr was sagt, und irgendwie, ich brauche, und du musst mir sagen, ob das geht, ob du das jetzt machen kannst, Weil ich probe immer so, indem ich mir vorstelle, dass das gerade das Konzert wäre. Das heißt, ich gehe voll invest, will aber die Stimme schon. Sonst clasht das hier. Oder sagst, schaffe ich nicht. Das reicht mir. Manchmal sind es diese Wege und diese Sachen. Wir haben die besten Soundchecks gehabt und das beste Klima ab da. Aber ich stand mit dem Lichtoperator nach dem Soundcheck, der nicht so gut lief, stand ich da und gesagt, also oft, wir haben uns auf dem Klo getroffen. Ich so, ey, sorry, Digi, das war nicht so gemein. Er so, nee, nee, ich weiß, dass du kein Diktator bist. So. Aber ich kannte das so nicht. Diese Ansagen quasi so. Und danach habe ich nicht mehr gezweifelt. Das meine ich. Also ich zweifle nicht mehr im Großen und Ganzen. Ich habe Macken, wie jeder andere auch. Aber ich stelle mich nicht mehr komplett bloß und in Frage, wie ich das vielleicht vor Jahren gemacht hätte.
Also in diesen Zweifel reinfressen, ne? Dass so ein kleiner Zweifel, der da ist, der dann Überhand nimmt und man überträgt das auf alles andere. Also man ist nicht nur verzweifelt in einer Situation, sondern stellt sich und alles komplett in Frage.
Das kann schnell gehen. Ja. In diesem Abend, wo ich nicht pennen konnte, habe ich gedacht, das geht nicht. Ich habe jetzt keinen beleidigt, das machen wir nicht. Aber ich habe gemerkt, dass das schnippig war und irgendwie die Energy, es reicht ja die Energy, die man da so hat. So, das ist ja nicht die Idee. So. Und deswegen habe ich, und ich habe aber meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe gesagt, okay, ich versuche das jetzt zu verbessern und ab hier. Und ich bin aber auch Teil eines Ganzen. Ich bin nicht das. So, ihr müsst jetzt auch, das ist euer Part jetzt, das auch zu sehen hoffentlich, was jeder auch sieht. Also so, wird ja für Artists, wird ja manchmal immens viel Verständnis mitgebracht, manchmal viel zu viel.
Ja, natürlich, ja klar, weil ohne dich, ne, also ohne dich würde es gar nicht gehen. Also ne, du natürlich bist du auch, also wenn es gab mal ein Konzert von U2, wo der Bassist nicht konnte und niemand hat es gemerkt. Wenn Bono nicht da wäre, würden es alle merken oder The Edge. Und das ist natürlich genau das Ding. Das wissen natürlich auch alle, die irgendwie an so Natur mitarbeiten, die mit dir arbeiten, wissen, du bist the man. Und das stelle ich mir auch schwer vor, also nicht nur für die, sondern natürlich auch für dich. Klar, du bist.
Aber ich habe ein sehr gutes Team über Leute, die seit Jahren dabei sind, also mit Leuten, die seit Jahren dabei sind und Freunde, wenn da irgendwas komisch laufen würde, würden die kommen und sagen, hey, also Tourmanager kam auch, hat gesagt, also Leo, ein guter Freund von mir, hat gesagt, ey, vielleicht trommeln wir dir nochmal zusammen und dann sagst du das, was du jetzt gestern Nacht gedacht hast und es hat mir geholfen. So. Oder vielleicht kann man das so oder so machen. Also die kommen dann auch und sind ein Spiegel, das ist sehr, sehr gut. Ich kenne Systeme von anderen Artists, die auf der Bühne glänzen und dann hinten die Band zusammenscheißen und niemand sagt was. So, also eigentlich ihre eigene Antithese sind. So, das ist dann auch nicht geil. Manchmal muss man dann auch eine Gruppe bilden und zu den Leuten kommen und sagen, ey, so nicht. Der Druck ist krass für einen Artist.
Inwiefern meinst du das?
Naja, am Ende, du zahlst halt mit deinem Namen, wenn irgendwas schief läuft, dann bist du's. Und man will es auch geil machen. So, und wenn man merkt, das entspricht nicht den Vorstellungen, dann ist der Druck halt riesig. Und eben viele Leute, die ihr Leben verplant haben, die ein Jahr vielleicht im Vorfeld ein Ticket gekauft haben.
Wie schaffst du es in so einer Situation, dann leicht zu bleiben? Und vielleicht nur gar nicht, denk mal so, nicht nur an dich als Künstler, sondern auch für viele Menschen, die in so eine Situation gehen, die einen Druck haben, ne? Also die irgendwas performen müssen, ob das jemand ist, der in einer Agentur arbeitet und einen Vortrag halten muss oder eine Präsentation halten muss. Und dann locker zu bleiben, und ich meine, jetzt stehst du da vor, keine Ahnung, wie viel, 15, 16, 17.000 Menschen und gehst auf die Bühne und bist leicht. Was kann man sich da von dir abgucken? Weil es gibt die wenigsten, die dann so vor so vielen Leuten spielen.
Also erstmal werfe ich mich da rein und provoziere die Unsicherheit, aber eben nicht am Anfang. Die hat System. Wenn ich das breche, das System, dann laufe ich auch Gefahr. Das heißt, Beispiel wäre, ich habe in Hamburg, habe ich ein Plakat gelesen, ganz am Anfang, total unförderlich, da stand was drauf, das Plakat war eine Sackgasse. Da stand drauf, du hast uns vergessen, keine Ahnung, habe ich mal irgendwann gesagt, ich nehme euch alle mit aus irgendeinem Konzert. Ich konnte darauf nicht agieren, das liegt nicht am Plakat, sondern dass ich bin aber gerne wie bei Comedians, wenn die Leute, wie heißt das, tackeln oder dieser Begriff, wenn Leute reinrufen,
ja,
dass ich das mag, weil da komme ich ja her, ich komme ja aus den Clubs. Und die Leute schreien rein und dann schreit einer, ein Mann mit einer tiefen Stimme schreit, ich liebe dich. Das ist perfekt. Da kann ich was mit anfangen. So, aber wenn das zu früh ist, dann ist die Begrüßung für alle quasi leidet darunter. Das heißt, es gibt ein grobes System, ich mache mir ein System, ich baue Dinge oder auch die Band. Ich sage, die ersten 6 Songs, wir müssen wissen, was zu tun ist. Die ersten 6 Songs müssen wir die Augen schließen können und wir bauen eine Mischung zwischen, ja, es wäre förderlich, einen neuen Song zu spielen hier, aber es ist besser für uns, wenn wir den spielen, weil wir Fun haben. So, und wenn wir Fun haben, kommen wir erstmal rein. Das heißt, sich so eine Base bauen bei einem Vortrag oder irgendwas, dass man sagt, so, das hier ist mein Safe Space. Safe Space, Safe Space, reinkommen, guten Gag. Nicht aufsparen und nicht zu viel wollen auch. Ich will gar nicht so viel. Ich will, dass die einen geilen Abend haben, ja. Aber ich muss denen auch nicht alles erklären. Und ich muss auch nicht allen Witze erklären. Es reicht manchmal, wenn ich wiederhole, wenn jemand was sagt, zum Beispiel in einem Raum, weil der hat es hinten nicht gehört. Dann nehme ich den Raum mit. Ich will den Raum mitnehmen. Aber ich muss auch nicht jedes Ding erklären. Es gibt Gags für Leute, die sind so wie ich. Mhm. Und ich merke ja, da applaudieren nicht alle. Und es gibt Gags für die Masse und ich haue raus. Und es sind auch nicht nur Witze, sondern Interaktionen. Und musste ganz doll lernen, und das ist erst die letzten Jahre passiert, dass ich auf der Bühne so bin, wie ich bei meinen Freunden bin. So. Klar macht man im Privaten mal vielleicht einen Witz, der viel krasser ist, als man in der Öffentlichkeit machen würde, aber so darunter, würde ich sagen, ohne Leute zu verletzen, ist so das, was man so raushaut. Mhm. So, wir sind, weiß nicht, wenn man unter Freunden ist, macht man auch den Dad-Joke. Man macht ihn einfach. Oder man daran erkenne ich auch einen guten Artist, wenn sie sich so benehmen, wie die Freundin mit ihrer besten Freundin ist. Wenn die so auch mal in so einem Kindermodus fallen, du, was hast du gesagt? Du, was hast du fein gemacht? So, wenn du das auf der Bühne machst, dann fühle ich mich zu Hause. Dann denke ich so, okay, ja, die sind wie ich. Und das musste ich mir angewöhnen, da irgendwie mit einer Art Gag-Filter diese Freiheit mir selber zu nehmen, ein bisschen so zu sein. Das, was da reinflattert an blöden Gedanken, vielleicht auch mal zu veräußern. Das ist sehr schwer, weil da flattert einiges rein. Aber jemand, der oben steht auf einem Pult, ich habe mal was gesehen, es war eine Amnesty International Veranstaltung mit Patti Smith und Joan Baez. Wir haben tatsächlich am Ende gejammt, gemeinsam ganz großer Abend, super berühmte Leute. Und Patti Smith hat für, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Joan Baez, also große Künstlerin, die mit Bob Dylan zusammen war und eine große Bewegung in New York gemacht hat und so. Und Patti Smith sollte für sie eine Laudatio halten. So, und dann hat sie einen Zettel ausgepackt und hat gesagt, so, I'm really nervous. Hope never happened again. Mhm. Das ist aber von jemand, der, was weiß ich, wie alt sie jetzt ist, Ende 60 oder so. Ist das ein geiler Satz, ein geiler Joke? Ich hoffe, das passiert nie wieder. Das ist bestimmt 100.000 Mal passiert. Und das, finde ich, macht's aus. Wenn man da oben steht und kein Konzept hat, dann bist du aufgeschmissen, wenn du dann so bist, wie du bist, weil du weißt nicht, wohin. Wenn du aber ein gutes Konzept hast, deine Borg gebaut hast, kannst du auch mal drum rumlaufen.
Es gibt ja auf dem Album, also die Eröffnungszeile für mich ist, gib mir etwas, was echt ist. Und ich merke auch bei mir, also es geht dir wahrscheinlich ähnlich, wir sind ja umgeben von Algorithmen, von all dem, was irgendwie, man kann durch jeden Urlaub, kann man schon vorher irgendwie Booking.com, kann man die Hotelbewertung sehen, man kann alles kann irgendwie für einen so geklärt sein schon und alles kann, und auch wenn man auf Konzerte geht, ich gehe gerne auf Konzerte und auch gerade auf große Konzerte, aber da sehe ich eben genau das, ich sehe, da geht der erste Song los und der letzte endet und es ist jeden Abend das Gleiche. Und das, mich langweilt das inzwischen. Hattest du auch diese Sehnsucht danach, also nach diesem echten, also ist das deswegen so eine erste laute Zeile, die du geschrieben hast?
Gemessen an dem, was da draußen passiert, dass man nicht mehr weiß, welche Nachricht echt ist oder wie viel KI und AI-Sachen es gibt und Spotify und was weiß ich, manche Streaming-Anbieter auch das fördern, dass es unechte Bands gibt, so. Mich stört das, wenn das einerseits jetzt ein anderes Thema, wenn es nicht gekennzeichnet ist, weil man sich in Sachen verguckt, wo man nicht weiß, was echt ist, aber man weiß manchmal gar nicht mehr, was echt ist. So. Wir haben viel mehr Apps, viel mehr Möglichkeiten, die uns viel mehr Zeit sparen lassen, aber wir nutzen sie nicht.
Mhm. Die Zeit.
Die Zeit, die dann da übrig bleibt, wird einfach auch wieder verdattelt. Ich habe mir angewöhnt, bei Instagram nur 2-mal zu swipen. Nach oben. Und wenn ich 5-mal swipe, merkt mein Hirn, das wolltest du doch nicht. Das musste ich mir angewöhnen, sonst bin ich morgens irgendwie, mache ich das Ding auf, es kennt mich besser als ich und dann daddel ich einmal durch so und dann ist es halt Musik, Plugins, Essen, irgendwelche geilen Gegenden so. Damit haben sie mich, die Schweine. Und ich mache das zweimal. So, aber zurückzukommen zu was Echtes, ich mag, wenn es knistert, wenn es rumpelt, wenn es, ich habe auch nichts gegen große Shows. Also ich war in London, Stucki hat mich zu, Benjamin von Stuckerbacher hat mich zu Oasis eingeladen und es hat viel gemacht mit mir für die Show. Mir viel abgeguckt, viel aufgepasst. Das war ziemlich echt. Hm. Und vielleicht war auch nicht alles echt. Vielleicht war das Hand in Hand rausgehen jeden Abend mit dem Bruder an einem Abend vielleicht auch nicht so toll, aber ich fand es in dem Moment, war es genau das, was ich wollte und es hat mir auch was Echtes gegeben. So.
Was verpassen wir in dem Moment, wenn wir uns zu sehr auf das, und damit meine ich gar nicht nur Konzerte, sondern wenn wir uns da so reinziehen lassen, also ne, ob das jetzt ewiges Swipen ist, KI ist, ob das, also was merkst du, was verpasst du dann in dem Moment?
Ich persönlich die nichts bessere Idee. Ich bin schlechter, wenn ich so zugemüllt bin. Deswegen fand ich Malern gut, weil zwischen diesen und ich finde Déjà-vu auch gut, die Erinnerung ist für mich auch jetzt. Ich habe das mal so beschrieben, zwischen den ganzen digitalen Bildern liegen auch echte Bilder verschüttet. Und wenn man da Zugang hat, dann macht es irgendwann Klick.
Mhm.
Also glaube ich, man entwickelt sich einfach weiter oder das mit dem Zweifel, dass es so reintropft, dass man das, ich setze mich nicht hin und sage, ich habe es verstanden. Ich habe es einfach verstanden. Es macht das einfach mit mir. Vielleicht kommt noch eine andere Phase. Jetzt ist es aber so. Aber ich glaube, dass es nicht die Momente waren, wo ich mich von Instagram ablenken lassen habe, sondern es sind Momente, wo ich mal kurz aufs Meer geguckt habe oder Momente, unscheinbare Momente, wo es einfach so mal, wo der Groschen gefallen ist, so irgendwo hin. Ich glaube, ja, eigentlich wissen wir das doch alle. Das brauche ich gar nicht erklären, das weiß doch eigentlich jeder. Es ist nur so, dass es uns immer wieder reinzieht. Ich gucke auch unglaublich viele Filme, ich lass mich sehr gerne ablenken. Aber wenn ich was vorhabe und ja, oder mit Leuten bin, so, wir waren ja auch gestern essen, dann finde ich das nicht so geil mehr. So.
Ja, das alles Handy auf dem Tisch haben und so weiter. Wir waren ein sehr disziplinierter Abend gestern, nämlich ja. Nicht am Handy. Und ja, ich merke auch, dass es, ich werde dem auch überdrüssig. Also ich merke auch so diesen, was du gerade auch erzählt hast, mit den, dass man nicht mehr, also das ist, ob das Social Media ist oder ob das Musik ist, dass man nicht mehr merkt, okay, was ist denn das? Ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt? Und ich merke, dass auch wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich merke, da ist ein echter Kellner, der ist auch echt unfreundlich. Ja. Ich mag das mittlerweile mehr. Ich denke so, okay, also es muss nicht.
Und es gibt auch in dieser Unfreundlichkeit gibt es halt so diese Urgesteine.
Ja.
Es gibt so Wirte, Kellner, Kellnerinnen, die so.
Die ganze Stadt Wien zum Beispiel. Ja, die ist so echt.
Und da gehen wir auch schon wieder.
Ja, und das ist deswegen, ich war neulich in Wien, ich fand das so schön, weil man hat so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, das ist eine echte Stadt. Das ist, es gab ganz viele Läden, wo man auch nur bar zahlen konnte. Und ich dachte, oh, wie geil ist das denn? Das ist ja super. Mega anstrengend jetzt gerade, aber na gut.
Mega anstrengend, aber echt.
Aber echt, genau. Echter Moment. Und ich merke, dass ich diese Momente vermisse und deswegen hat mich das Album oder auch das Konzert so getroffen, weil es so echt ist und ich habe so richtig mehr, mir fehlt das gerade so, mir fehlt das.
Alle wollen es perfekt machen, ich auch. Und ich glaube, da lag jetzt bei der Live-Tour und da liegt auch viel drin für uns alle. Wir wollen es alle gut machen, weil wir alle sehen, wie gut aussieht. Und es ist völlig egal, ob du einen Yoga-Kanal hast, du siehst links und rechts, wie das Leute perfekt machen. Dann will man es mindestens genauso perfekt machen. Und es verhindert dann eigentlich das Perfekte, weil es liegt ja im Unperfekten. Und die meisten Leute bleiben eigentlich kleben, weil die Leute haben eine Formel gefunden, nämlich ihre. Und nicht eine. Und ich glaube, das vergisst man halt nur. Natürlich muss man lernen, abgucken, links, klauen und alles, was geht, aber wir wollen die Menschen dahinter kennenlernen. Wir wollen gucken, wie die ticken. So, ich finde, das ist ja auch bei selbst große Streaming-Anbieter jetzt im Fernsehbereich, also Netflix zum Beispiel, die wollen auch keine Dokus rausbringen, die so, man nennt das Haus- und Hof-Doku. Wenn so ein Artus eine Doku macht und das stimmt einfach alles, weil das sich im besten Lichte darstellt. Nein, es muss auch mal, müssen auch mal Ecken gezeigt werden von dem Mensch oder von Situationen, die nicht so geil sind, weil dann ist es spannend. So, und dann ist es auch echt.
Wie entscheidest du, was du zeigst und was du nicht zeigst? Also
das
du
ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, alles, was so mit Beziehungen und so zu tun hat, habe ich immer vermieden. Größtenteils, weil ich da auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Man wird torpediert und Stalking und boah, da sind wilde Sachen passiert.
Also Liebesbeziehungen.
Ja. Mhm. Das muss jemand erstmal aushalten, mit einer bekannten Person zusammen zu sein. Und es gibt wirklich komische Menschen da draußen, die sich da irgendwie reinsneaken und E-Mails schreiben und ganz wilden Scheiß machen und so. Deswegen habe ich das dann irgendwann das vor. Mein Bruder macht Musik und wir hängen. Und da ist so eine, natürlich gibt es da eine Grenze. Ich würde nicht irgendwas auspacken über ihn oder so.
Du hast das erzählt, dass du aus einer Arbeiterfamilie kommst. Ich kenne jetzt deinen Bruder und deinen Vater aus dem Real. Wie kann ich mir diese Arbeiterfamilie sonst noch vorstellen?
Ich sag Arbeiterfamilie, weil das für mein Empfinden normale Berufe sind. So, und das Leute sind, die wirklich ihr Leben lang gearbeitet haben.
Was hat dein Vater gemacht?
Mein Vater war jetzt Telefonanlagen-Ingenieur und dann Abteilungsleiter und aber mein Onkel zum Beispiel arbeitet bei der Bahn und hat da, weiß gar nicht genau, was der da eigentlich macht, aber so auf den Schienen mit vermessen und machen und irgendwie der nächste ist Tischler, der nächste ist Maurer. Das sind so die für mich so klassische Berufe, wo man einfach viel arbeitet, viel anpackt, viel macht.
Was hat deine Mutter gemacht?
Meine Mutter war Sekretärin über Jahre und da im Sekretärenbereich. Gibt es bestimmt eine bessere Umschreibung inzwischen. Und ist darin auch voll aufgegangen. So, ist dann aber relativ zeitig arbeitslos geworden.
Nach der Wende dann, oder?
Nach der Wende und dann ja, haben wir immer mal geguckt, wie man das irgendwie lösen kann.
Was heißt?
Dass sie nicht ständig aufs Arbeitsamt muss, dass sie auch mal für mich oder irgendwen, den ich kenne, arbeitet und hilft.
Ah ja, okay.
Ja.
Also, ihr seid in Erfurt, bist du groß geworden?
Ja.
Und also wir haben da noch nie drüber geredet. Also ich fühle mich ja mit dir verbunden irgendwie auch durch so eine Ostvergangenheit. Also irgendwie, dass man Ossi ist, hat, also ich weiß nicht, wo, geht dir das auch so, dass du so, ja. Man fühlt sich irgendwie mit anderen Ostlern irgendwie verbunden.
Hat mehrere Gründe einfach.
Was denkst du,
kann man in den Slang reinfallen, der relativ ähnlich ist im Ostbereich?
Ja.
Machen wir morgen.
No, machen wir morgen.
Machen wir morgen. Willst du noch Schnorcheln? Machen wir morgen. Und das ist schon mal so ein Ding, aber das können die Schwaben natürlich auch. Und ich glaube, diese, wenn man aus den neuen Bundesländern kommt, ein bisschen älter ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wobei man es durch die Familien auch ein bisschen mitkriegt. Gibt es eine bestimmte History, die man einfach hat, da kann man andocken.
Wie sehr hat die DDR und auch die Wende, wie sehr hat das dein Leben geprägt oder auch das Leben eurer Familie? Du hast gerade nur erzählt, dass deine Mutter irgendwie Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden. Aber wie ging das bei euch rein und bei dir rein?
Ich glaube, dieses ganze System DDR da, das zu verstehen, was da wirklich passiert ist, das verstehen ja noch nicht mal die Leute, die in der DDR gelebt haben. Das ist wirklich ganz schwer zu erklären. So, was war dieser Kokon, diese Mauer, dass man da steht, dass es da nicht weitergeht, dass man nicht ausreisen darf, unter Beobachtung steht, Stasi, der ganze Kram. Das klingt alles so super dramatisch. Wenn du dich aber nicht gegen den Staat gestellt hast, dann ist man damit aufgewachsen irgendwie. Man war da drinne. So, viele Leute sind damit auch irgendwie zurechtgekommen, weil man wie in verschiedenen Systemen, in denen man aufwächst, gut klarkommt, weil man damit aufgewachsen ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
So, und erst als das zusammengebrochen ist, die Ernüchterung, das hat man so ein bisschen gemerkt. Und die krasse Sehnsucht zum Beispiel auch nach dem Westen, nach Westprodukten, das denke ich mal, wenn manchmal jemand was von Armut erzählt, Armut im Sinne von, wir hatten doch nicht viel, dann denke ich so, Digga, du hast keine Ahnung. Da hättest du mal in der DDR aufwachsen müssen. So, da gab es auch nicht viel. Es gab aber auch nichts. Das ist auch falsch. Aber dieses Feeling, so, was da passiert ist danach. Für meine Familie war es tatsächlich entscheidend. Es war eine sehr große Ernüchterung nach der Wende, dass das alles wegbricht und dass dieser Kapitalismus Einzug nimmt und dass das nicht alles feierlich ist. Dass nicht alles glänzt und aussieht wie in einer M2-Werbung. Dass das sehr hart ist und dass es Leute vorher sehr mit sich im Reinen waren und einen Beruf hatten und dachten, das bin ich jetzt, und dann plötzlich keinen Anschluss gefunden haben. Viele Onkels oder Freunde von meinem Vater oder hatten es da nicht leicht, erstmal wieder reinzukommen. So, wenn du 4 Jahre lang einen Job suchst, das ist ja heute auch so, das macht was mit dem Ego. So, wenn du vorher eine Identität hast oder sagen wir es mal so, heutzutage gibt es viele Berufe, die den Mantel und einen Titel geben. Dann bin ich halt Medien, bla, Influencer, in bla, dies, das, jenes. Ich kann mir so einen Titel geben, zumindest für eine Zeit. Wenn du einen Beruf hast und denkst, du bist das und kriegst aber keinen Job, dann denkst du, was ist, und dann musst du was ganz anderes machen. Dann fehlt dir auch ein bisschen deine Identität.
Ja.
So, und das merkt man, dass die Leute auch ein bisschen dann, dass so ein Knick reinkommt in die Seele. Und ein Fragezeichen. So, und man sich abgehängt fühlt. Und das hat man schon gemerkt, dass das so, da war ich ja noch Kind, aber dann schon Jugendlicher so, 11, also später und dann so ein bisschen Jugendlicher, weil das ja alles ein bisschen gedauert hat. Das hat ja so 6, 7 Jahre gedauert, ehe das so verstanden wurde, dass der Kapitalismus auch monströs gemein sein kann.
Konntet ihr innerhalb der Familie darüber reden? Also seid ihr eine Redefamilie oder seid ihr also eine Abendbrot-Schweigefamilie?
Sowohl als auch. Wir lenken uns lieber mit einem Film ab danach und quatschen ein bisschen über sowas, aber müssen jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Ich glaube, Menschen sind ja auch gar nicht so. Ich finde, nach der Wende wurde so viel über die Wende geredet. Ich bin da auch immer, wenn ein Thema so überpräsent ist, gehe ich immer ein Stück zurück und denke so, boah, jetzt labert echt jeder darüber. So war es ja nach der Wende und zwar nur ein bisschen unrealistisch. Es gab immer nur diese Parteien, so die Pro-DDR, die Anti, die... Ja. Es wurde sehr viel geredet danach, aber ich glaube, Menschen müssen erstmal verarbeiten und dann setzt das ein, dass man über Dinge redet. Man hätte 10 Jahre, 15 Jahre danach diese Sendung machen müssen, um diese Themen nochmal aufzuarbeiten. Dann hätte das hätte auch politisch ein bisschen was gebracht, glaube ich.
Nee, jetzt ist ja.
Das ist ein Gefühl, das ist nur ein Gefühl. Ich habe keine Ahnung,
genauso
aber
wie
ich glaube, das wurde am Anfang tierisch auseinandergekaut. Und danach fehlte so ein bisschen was, weil es muss erstmal müssen alle klarkommen. Du musst erstmal klarkommen.
Ich glaube, deswegen kommt das jetzt auch alles wieder so hoch. Also weil es einfach noch nicht, also so, deswegen kommen diese Gespräche wieder, deswegen ist so ein Dirk Oschmann, so ein Buch irgendwie so erfolgreich.
Ich glaube auch.
Weil so, man merkt so richtig, dass die Ostseele, und das geht ja selbst uns Kindern der Wende so, dass man merkt, irgendwie ist hier noch. Hier sind noch ein paar Sachen einfach offen, die sind nicht geklärt, die ist irgendwie, das schwebt noch so da. Wir werden auch immer noch, also man merkt ja auch immer noch, keine Ahnung, es gibt immer noch einen riesengroßen Unterschied zwischen Ost und West, also sowas so Vorstand und so weiter, wie viel, was verdient wird und was Leute haben, was Leute nicht haben. Und irgendwie ist es noch nicht so, es ist einfach noch nicht zu Ende. Und dann zeigt sich das natürlich auch an Wahlergebnissen und so weiter. Also das sind ja ganz viele Sachen, die dann nicht, ist noch nicht therapiert, würde ich sagen.
Es ist noch nicht ganz therapiert, weil danach setzte wirklich eine große Verarschung ein. Also es kamen wirklich Armeen von Leuten, die versucht haben, von Versicherungen, Staubsaugern, Autos, alles anzudrehen. Und wenn du da sitzt als, sag ich mal, Bürger in einer Region, dann denkst du, das ist so. Weil du weißt ja gar nicht, dass die jetzt explizit losgefahren sind, um
dich zu verarschen.
Du denkst, das ist die neue Welt.
Ja.
Du hast gar keine Ahnung. Und deswegen, weil man keine Ahnung hat, kann man auch gar nicht so direkt drüber reden. Und es ist ja auch peinlich, dann am Stammtisch zu erzählen, dass man jetzt übers Ohr gehauen wird. Mal wieder. Bestimmt wurde das hier und da mal gemacht, aber das meine ich halt. Identität, dann ist viel platt gemacht worden, viele Produkte, die man kannte. Alles ist so Tabula Rasa neu. Titel, Identitäten, Verarschung, Ego. Das sind ein paar Themen, glaube ich, wo man buddeln könnte. Das ist nur das, was ich als Kind mitbekommen habe.
Was hat das mit euch Brüdern gemacht? Also dieses Eltern, die wahrscheinlich ja überfordert sind, eine Familie, die überfordert ist?
Erstmal so, die Erwachsenen und ihre Probleme, die können uns mal. Mhm. Die sollen mal selber klarkommen. Das spiegelt sich dann auch bei Autoritäten, die was von einem wollen, wieder. Sondern denkt so, ja, komm. Also ein Jahr erzählt ihr, das ist der Lehrstoff und dann wechselt ihr den Buchverlag mal wieder und dann haben wir den Stoff vom letzten Jahr als Maul.
Ja.
So innerlich. Und auf der anderen Seite zieht man sich zurück auf den großen Spielplatz. So, das waren dann alte Fabriken und sucht sich da die Freiheit und auch ein bisschen im Erforschen, ein bisschen Vandalismus, ein bisschen Abenteuer suchen, mal auf dem Dach klettern, von einem Dach aufs andere hüpfen mit einer großen Schlucht. So ein bisschen, ich kann es nicht genau beschreiben, so ein bisschen Gefahr meets, auch mal was kaputt machen.
Unnötig. Warum bist du kein Neonazi geworden, glaubst du?
Schwein gehabt. Ich glaube, ich hätte es nicht lange ausgehalten, da wäre ich in einer anderen Gegend groß geworden. In der Wende, jugendlich Anschluss suchen, irgendwie kann schon passieren. So, die Frage, ob du das durchhältst. So, ich kenne Leute, die sind Neonazis geworden und auch wieder weg. Ich kenne auch welche, die sind Punks geworden und dann Neonazis und ich habe alles kennengelernt. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Umfeldding und wen ich cool fand und wen nicht. Deswegen setze ich immer ganz viel, also jetzt lerne ich ja wirklich viele Jugendliche kennen, weil meine Freunde und viele Freundinnen einfach Kinder haben.
Ja.
Und manchmal kriege ich dann die Sorgen mit und sage, ja, ich glaube, bei dem mache ich mir am wenigsten Sorgen. Weil der stellt sich schon so in Frage und hat so ein gesundes Gefahrending, wenn man mal zu schnell fährt und irgendwie, da ist irgendeine Vorsicht. Ich glaube, der hat jetzt ein paar Gangster als Freunde, die kann man jetzt eh nicht aussortieren, da muss man die supporten, die cooler sind.
Mhm.
Und dann findet er irgendwann den oder die richtige cool und dann ruft sich das ein bisschen ein. So wie es bei mir war. Ich fand dann einfach bestimmte Lebenslehrer und Vorbilder cooler als die, wo ich gecheckt habe, das ist ein Assi.
Was waren das für dich für Lehrer? Also wer waren für dich Vorbilder?
Ich glaube, da ich ja auf Hip-Hop-Jams gefahren bin, waren es dann tatsächlich Breakdancer, Flying Steps und so. Ich fand die irgendwie cool, wie die agiert haben. Da war so ein bisschen Sportgedanke drin, auch ein bisschen dieses Miteinander kommen, du im Kreis, du bist noch nicht so gut, aber egal, Applaus, Dieses Breakdance fand ich irgendwie geil damals, als ich Breakdance gemacht habe und auch Graffiti und diese Gemeinschaft und Hip-Hop. Da waren das schon Maxime, dass man Respekt hat und dass man mal jemanden reinholt, der noch nicht so gut ist. Und das ist jetzt noch so. Also von einer Freundin von mir, die Tochter sprüht ein bisschen und die findet es total cool, dass die Älteren sagen, wie geil, dass eine Lady sprüht, komm her.
Mhm.
So, und dass man sich so jemanden annimmt und dann findet man Leute beim Skaten. Ich bin auch geskatet, fand dann einen Skater, der war immer so arschlocker, cool, hat die Tricks geil gestanden und alles, was der gemacht hat, wie der aussah und so, war so cool. So, und dann kamen später Bands, die ersten Bands, wo ich das gesehen habe. Mein alter Manager, Andreas Welskop, der
war für mich, Zughafen-Gegend war das,
genau, ja. War für mich ein Vorbild, weil er so eine ganz andere Denke hatte und das kriegen wir schon irgendwie hin und abwarten und reinfühlen, sehr viel fühlen.
Mhm.
Das fand ich, man sucht sich dann die Person raus. So.
Warst du mit deinem Bruder, wart ihr euch immer so eng, wie ihr jetzt seid?
Nee, also. Wir haben uns in den Anfangs, also im Jugendalter sehr, also als Kinder immer mal geprügelt so und auch Rivalität, aber auch sorglos gehangen, so beides im Wechsel. Aufs Maul und Arm in Arm. aber später haben wir uns jetzt nicht so hart geprügelt, aber da gab es auch mal so eine Zeit, wo wir so einen giftigen Ton hatten. Einfach uns so reinfallen lassen haben in die Rolle des gegenseitigen Ankackens irgendwie.
Und war das dann in dieser Jugendphase oder war das dann später?
Das war in der Jugend, also in der Anfang 20, würde ich sagen.
Okay.
Und das haben wir irgendwann abgestellt, tatsächlich. Gelernt abgestellt. Gelernt, uns gegenseitig vor Augen geführt und gesagt, warum haben wir uns gerade gestritten? Ich weiß es nicht mehr.
Mhm.
Das ist nur Gewohnheit. Wir müssen es abstellen. Ich habe dich viel zu gern. Also ich habe meinen Bruder wirklich unglaublich gern und gestern hat er auch das muss ich einfach sagen, das war so cute, beim Essen hat er mir gestern geschrieben, ich habe dich lieb.
Als wir zusammen essen
waren? Als wir zusammen essen waren.
Ach, wie schön.
Weil er, ich habe es auch ganz, der war so still gestern, wo, ja, hast der du war auch sehr gemerkt, still. Ne? Ja. Der hat es genossen. Mein Bruder liebt Natur und wenn da so eine Sonne untergeht und das extrem geil aussieht und er dann noch einen Kaffee kriegt im richtigen Moment, ist der ultra happy. Mhm. Dann ist für ihn das Geilste der Welt. Deswegen, wenn wir hier im Studio sitzen, mit ihm zusammen zu arbeiten, ist cool, weil er auf jeden Fall Punkt 19:30 mich rauslockt, weil er weiß, die Sonne geht unter. So, und den besten Platz sucht und wenn ich nicht mitkomme, dann macht er das alleine. Und der war so happy, dass ich ihn mitgenommen habe. Glaube ich, das war so sein Dankeschön, dass wir zusammen essen. Das finde ich cute. Das hätten wir früher nie gemacht.
Wie kommt ihr klar, ich weiß nicht, ob das so privat persönlich ist, also das kannst du dann entscheiden. Also es ist nun mal ja so, da sind zwei Brüder, beide machen Musik. Und der eine spielt in der Wuhlheide, der spielt nicht in der Wuhlheide, der spielt in der Waldbühne. oder in der, wie auch immer diese Hallen jetzt heißen. Und es dreht sich natürlich mehr um ihn als um den anderen. Und ich stelle mir das für beide gar nicht so einfach immer vor, dass der.
Das ist für ihn viel schwieriger. Für mich ist es eher so. Wir haben jetzt eine Aftershow gemeinsam gemacht, da ging viel Diskussion, viel im Chat und da habe ich auch gesagt, ihr müsst das lösen. Wenn ich was nicht lese, schickt mir eine Alarmglocke oder schreibt mir eine SMS, dann pinkt es wenigstens mal, aber ansonsten bin ich hier raus und konnte mich dann einbringen und habe aber so im Vorbeilesen gedacht, boah, es wird jetzt echt viel, weil die Location groß war. Aber als ich dann da war, und so geht es meinem Bruder auch, der hat dann, wenn er einen guten Moment hat, dann juckt ihn das nicht so sehr, aber dass viele Leute auf ihn zukommen und es dann sehr schnell um mich geht, das stört ihn natürlich total.
Ja.
Das macht er extrem gut. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, 5 Gin Tonics trinken würden und ich würde ihn da tiefer bohren, dann würde er schon sagen, das nervt. Digga, das nervt mich richtig.
Wie geht's dir damit?
Na, mich stört's auch, weil ich wünsche ihm den größten Erfolg. Er ist ein ultra guter Musiker. Ihr müsst diese Mucke hören. Martin Hübner. Zieht euch auf Spotify die Songs rein. Der ist ein geiler, der hat Öhrchen ohne Ende, der hat einen eigenen Sound. Er ist nur nicht so, er präsentiert sich nicht gerne. Und das machen Artists. Und das ist vielleicht ein Thema, wo wir nochmal zurückgehen können in vorhin, wie es Artists machen sollten, wo ich dann wieder ein bisschen zurückziehe und sage, es gibt halt einfach Artists, denen das nicht so liegt, sich zu präsentieren. Die haben es heute aber viel schwieriger.
Ja.
Es gibt ja nicht ohne Grund dieses Artist aus Notwehr. Man kommt nicht so klar, kann nicht so geil labern, findet nicht so schnell Anschluss und dann sitzt du vor zwei Boxen und machst Mucke oder nimmst die Gitarre, whatever. Oder singst, die gibt's auch. Und das ist echt schwer dann. Es ist entweder die Aufgabe von Management und Promotion zu sagen, das ist echt gute Mucke, ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Aber Leute verlangen, dass du da deine Nase reinhältst und irgendwas sagst.
Ja, das ist der Unterschied jetzt, ne? Also, dass es wirklich schwer ist, ein Künstler, eine Künstlerin zu sein, also gerade im Musikbereich. In den anderen Bereichen kenne ich mich da gar nicht so gut aus.
Das sollte allen bewusst sein. Es gibt unglaublich viel Musik da draußen und es ist schade, dass der Algorithmus meistens das anbietet, was eh schon aktiv ist. So ein bisschen wie keine Arbeit, keine Wohnung. Wenn das nicht zuckt, dann zuckt es auch nicht mehr und dann landet es nicht in Playlisten. Das ist ganz wild. Da weiß ich viel drüber. Und dass es viele Artists gibt, die, dass man sich ein bisschen umhören könnte auch. Was man gar nicht mehr muss, weil man ja so zugeschissen wird mit neuen Ideen und neuen Songs. Aber darunter gibt es einfach jede Menge und ich finde, da kann man lokal anfangen. Deswegen finde ich es förderlich, wenn man in Clubs geht, die regelmäßige Partys machen, die für Qualität stehen. Bei uns wäre das Mehlhose zum Beispiel in Erfurt. Ist einfach ein Laden, der immer kleine Bands oder in den Anfängen oder auch manchmal kommen Leute zurück und sagen, ich will da wieder spielen. Zentral auch. Da gibt es einfach ein paar Locations, die immer Bands spielen und da kann man einfach hingehen manchmal und das gar nicht kennen. Das wird schon gut sein.
Wo ist für dich der Raum, wo du nicht Clüso bist?
Der Raum, wo ich nicht Clüso bin.
Also ich meine so wirklich diesen, also ich merke das ja so, dass also du bist ja Künstler durch und durch. Und eigentlich, wenn man
es halt... Ich habe aufgegeben.
Du hast... Dein Umfeld auch.
Dein Umfeld auch, wir haben aufgegeben. Das ist schon dasselbe im Prinzip. Also Thomas und Klüsen ist, hätte ich früher viel mehr gesagt, dass ich das trenne, aber das kann man gar nicht trennen. Ja. ich könnte jetzt rausrennen und dann geht es um das und dann komme ich wieder rein, dann geht es um das und irgendwie ging es teilweise um Clouseau und dann geht es um mich privat. Das ist alles gemischt irgendwie.
Ja.
Es ist gemischt. Die Frage ist, ob dieser Spitzname Clouseau eigentlich Thomas gemeint ist.
Ja. Ich meine, das
oder
auch
ob,
nur
als wenn Leute, das finde ich gerade ein Unterschied, ob Leute in einem Kreis über das Thema Clouseau reden und ich verstehe, es geht nicht um mich.
Hm.
Das habe ich aber schon längst verstanden. Ich kann mich dann einbringen oder irgendwas, aber es geht nicht dann um mich. Das, ich kann das nicht mit mir in Verbindung bringen. Da ist das Projekt. Und wie gesagt, manchmal ist es der Spitzname. Das, da muss man irgendwie wie trennen. Den Beruf von diesen Spitznamen mit der privaten Figur und der Künstlerfigur zu trennen. Bühne ja. Da bin ich zwar saulocker und natürlich und lass sau viel einfließen, aber ich weiß auch, dass das jetzt Clouseau ist. Das hilft mir auch.
Und wofür brauchst du, also wenn das so eins ist, wofür brauchst du dann die Songs?
Wie meinst du das?
Na, also, dass du Songs schreiben, du musst ja Songs schreiben. Also du musst, es ist niemand, der sagt, du musst jetzt Songs schreiben, sondern ich merke ja, du stehst irgendwo und du tippst und du schreist, also du, bei dir ist die ganze Zeit
das ja. Das ist eine Vollmeise.
Also, aber das muss ja etwas, also so.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit Identität, Titel, Zukunft, Gedanken. Dieser Beruf macht mir so viel Spaß. Es könnte auch ein anderer Beruf sein, müsste halt nur so viel Spaß machen. Und dann würde ich ständig Dinge kreieren in einem anderen Bereich und weiterdenken und neu erfinden. Wir haben gestern über das Zaubern geredet, weil ein Zauberer dabei ist, ein Freund von mir. Oder du kannst dich auch mit einem Koch unterhalten, die dann ständig Gerichte neu entwickeln. Und die Frage ist, an welcher Stelle ist es eigentlich nötig? Wann ist es nicht nötig? Geht es um die Aussage? Will ich eine Aussage treffen? Oder will ich einfach Mucke machen? Und bei mir, auch das ist ein Gemisch. Ich gehe ins Studio, weil mir das so viel Spaß macht, Musik zu machen, weil das wie ein Goldrausch ist. Das ist wie Nuggets finden. Ich schürfe da am Bach die Steine und dazwischen finde ich ein Nugget nach vielen Tagen und es geht mir einer ab. Ich freue mich da so doll, wenn das Ding fertig ist. Und Alex hat auch gelacht, der sagt, du sagst immer beim letzten Song, der muss raus, das ist ja der geilste Song der Welt. Aber wenn du morgen einen neuen machst, dann ist der das.
Ja.
Und das ist eine Art Goldrausch, der zieht mich in das Studio. Eine Faszination, was kommt heute wohl wieder bei raus? Ich weiß nicht, ich wollte einen Schneemann bauen und eine Achterbahn kommt raus. Ist lustig. Das fetzt.
Kannst du so gut, ohne singend über deine Gefühle sprechen, wie
Nein.
wenn du singst?
Absolut nicht. Ich bin richtig, das kriege ich auch aufs Brot geschmiert von Leuten, die mich besser kennen. Wo die sagen, du hast manchmal, ich habe mit jemandem Good Doctor geguckt, kennst du die Serie?
Mm-mm.
Es ist nicht das Herz. Keine Ahnung, der ist, glaube ich, autistisch irgendwie und der kann nicht über seine Gefühle reden. Und da gab es eine Szene, wo er gefragt wurde, wie es ihm geht und er hat dann, habe einen Apfel gegessen gesagt und die Person meinte, das bist du. Wenn ich dich frage, wie es dir geht, sagst du, wir sind gerade angekommen, war ein bisschen stressig, jetzt gehe ich zum Soundcheck, aber du sagst nicht, wie es dir geht. So, was ist da mit dir? Sag doch einfach, wie es dir geht. Ich habe, glaube ich, und es hat verschiedene Gründe. So, wenn mir das jemand schreibt, ich schreibe nicht gerne. Ich schreibe weder über meine Gefühle gerne noch irgendwas. Und es hat auch verschiedene Gründe.
Warum?
Ich glaube, ein Teil von mir, also wenn ich jetzt gefragt werde face to face, wie es mir geht, dann antworte ich das kurz. Oder selbst mir sagen auch Leute, du fragst aber auch mich nie was. Du fragst nicht, willst nichts wissen über mich irgendwie. Ich denke mir immer so, wenn das jemand sagen will, dann sagt das schon, weil so viele Menschen mir ihr Leben erzählen, dass ein Teil von mir hat das abgestellt zu erfragen, weil die Konversation einfach noch länger geht. Ich mag mich unterhalten und auch wenn ich Leute mag, mich mit denen zu unterhalten, aber ich denke immer, die geben so viel Preis, wie sie wollen, ich frage ein bisschen, aber ich muss nicht alles wissen, weil ich von den meisten immer alles weiß. So, die hören die Musik, das hat Einzug genommen irgendwo und dann geht's los nach dem Hallo, du hör mal und dann kommt das alles und ich dann denke so, wow, jetzt bin ich aber in eurem Wohnzimmer plötzlich. Deswegen gibt's einen Teil von mir, der fragt nicht so viel nach und es gibt eine krasse Schreibfaulheit, weil ich das ist nicht kokett gemeint, viele Chats habe am Tag und ich merke, wie es mich immer reinsaugt, so ein Thema. Und jede Gegenfrage oder jede Antwort provoziert das Gespräch, das ich gar nicht zu Ende führen möchte. Ich sage, ich habe keine Zeit, das ist gelogen. Ich habe einfach Bock auf was anderes. Hm. Und das ist, ich habe eine Idee vom Tag und die möchte ich jetzt endlich mal anfangen. So, weil selbst, da ich mein eigener Chef bin, musst du es ja erstmal ins Studio schaffen bei Sonnenschein. Dann baust du dir das auf und dann redest du und irgendwie und irgendwann muss man echt mal sagen, so, wir fangen jetzt mal an. Und dann kommt noch ein Gespräch dazwischen und irgendwie klingt alles nach einer Ausrede, aber irgendwie kriege ich es nicht so gut hin.
Und ist das etwas, was du hinkriegen willst oder ist das etwas, womit du und dein näheres Umfeld sich abgefunden hat?
Ist eine Erwartungsfrage. Wenn ich jemand lese und merke, das wird erwartet, dann gebe ich mir Mühe. Wenn es nicht erwartet wird, aber auch nicht. Mhm.
Hast du
dann erwarte ich eher, dass derjenige mich versteht und das einfordert. Also man kann das zum Beispiel in einer Beziehung kommuniziere ich auch klar und sage, du, ey, wenn du bestimmte Vorstellungen hast zu irgendwas, ist es schon gut, wenn du das ganz klar sagst, wie so ein Kleinkind. Ich mache das dann tatsächlich. Gib mir dann ab dem Moment größte Mühe. Es ist halt nur wahrscheinlich ein bisschen doof, dass man es immer so einfordern muss, aber
Na, Mühe geben ist ja auch nicht richtig fühlen, ne? Vielleicht.
Nee, das stimmt nicht. Es kommt ja was bei raus, was ich mag. Das ist, meine Oma hat das gesagt, weil mein Opa auch Artist ist und verstorben. Sie hat gesagt, mit Künstler kann man nicht zusammen sein, aber es ist die Mühe wert.
Mhm.
Es schafft schon tolle Momente und ich versuche mich daran, dann in dem Moment zu besinnen, aber so Ich kann nicht viel anfangen mit, ich hätte schon schön gefunden, wenn du da dies, das, jenes, sondern wollen wir nicht mal? Oh ja, ach ja, krass, stimmt. Ja, wollen wir. Wollte ich auch. Verstehst du das?
Hm. Ist das ein bisschen, also du, also ich habe, ich mag ja den Ballonsong auch so gern und du hast in Berlin bei einer Listening Session hast du ein bisschen darüber erzählt und du hast erzählt, dass dein Vater zum Weinen oder zum Fühlen in den Keller gegangen ist. Und ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich. Also wahrscheinlich gehst du zum Fühlen ans Mikrofon.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich gehe nicht in den Keller, ich gehe auf die Bühne. Ich habe einen Job, wo ich mich hinstelle und jeden Abend mache, weil da so viele Love-Songs sind. Irgendwie, das ist das Ding, das ist das, was ich tue. Und ich versuche ja tatsächlich, das macht es authentisch, einen Zugang zu finden zu diesem alten Gefühl oder ein neues Gefühl, um das Alte wiederzugeben,
ja,
so ein Schauspieler. Ich versuche da reinzukrabbeln und ich glaube auch Leuten mehr, die das versuchen, als die Sportsänger, die einfach nur gut performen, wo ich dann denke, meinst du es auch gerade?
Wie die Musical-Sänger so ein bisschen.
Ja, und einfach zu doll reingehen heißt nicht doll machen.
Ja.
Doll reingehen heißt doll reinkrabbeln, meinen. Und dadurch, dass ich das versuche zu meinen, sind immer Feelings bei mir da den ganzen Tag.
Ist voll spannend, dass das so bei so vielen anderen Berufen ist es ja eben genau das andere, ne? Dann ist jemand, der ist Handwerker und der geht dann, oder Handwerkerin, Sekretärin, was auch immer, und geht dann nach Hause und dann kann man dann fühlen, vielleicht im Wohnzimmer. Aber wenn dein Job das Fühlen ist, das auf der Bühne stehen, im Studio stehen und
das Reinfühlen, aber immer.
Immer, also, immer
Gefühle. Deswegen ist es ja auch manchmal so dramatisch in diesem Business, wenn Dinge auseinandergehen, weil es so unglaublich emotional ist alles.
Ja.
Wir fühlen den ganzen Tag, wir müssen immer fühlen, reingehen, wollen immer fühlen. Und dann ist es manchmal schwerer, dann nochmal das nochmal wiederzugeben. So.
Hast du deinem Bruder gestern geschrieben, ich dich auch?
Nee, ich habe ihn angeguckt und habe mich sehr gefreut und genickt, als ich es gelesen habe, der hat gegrinst.
Warst du schon mal emotional abhängig von einem Menschen?
Das ist eine krasse Frage. Jein.
Was für eine gute Antwort. Jein. Stark.
Es gab Phasen, ja. Und dann ist schwer. Es gibt so Menschen, die sind nicht wirklich richtig zu haben. Da zähle ich eher ein bisschen dazu. Und deswegen eher ja hin.
Jetzt muss ich aber drüber nachdenken.
Okay. Ich auch. Ich weiß auch nicht, was ich immer erzähle. Aber das ist ja eher mein Part. Nicht, dass ich versuche, dass jemand emotional abhängig ist, aber dadurch, dass ich so sehr in die Musik habe und so frei bin und einfach das auch mag, wie ich bin und lebe, das macht es dann schwierig für mein Gegenüber. Und es ist mir aber auch schon passiert, dass ich das hatte. Und das provoziert das ja auch extrem.
Dass es dann so ist.
Wenn jemand sehr frei ist, macht das automatisch für dein Gegenüber, dass man noch geiler drauf wird,
ja.
Das haben zu wollen.
Mhm.
Aber emotional abhängig bedeutet ja auch viel, gibt viele Facetten. Ja, ich würde auch sagen, von meinem alten Manager teilweise emotional abhängig im Sinne von, dass der dann vorneweg, ich mag den immer noch sehr und mochte den auch damals sehr, aber es gab Momente, bei einer Beratung war der dann manchmal traurig, wenn ich es nicht gemacht habe. Auch das kann eine emotionale Abhängigkeit sein,
ja.
Dass man dann versucht, dem gerecht zu werden, weil das ja noch viel schlimmer ist, als wenn jemand sauer ist. Wenn jemand enttäuscht ist.
Ja, das stimmt.
Und Enttäuschung gucken lässt. Deswegen ist es so ein breites Feld gerade. Deswegen.
Mhm.
Und jein, weil ich das nie dauerhaft wäre. Das passt nicht zu mir.
Weil du die Freiheit so sehr liebst?
Ja.
Ja.
Ich kann, das halte ich nicht aus, das geht nicht. Ich brauche eine Autonomie zu mir selber regelmäßig und bin auch jemand, der sagt, ich penne alleine mal.
Mhm. Und ist das, also ich meine, das Bild, was es ja gibt, gesellschaftlich ist ganz oft, also in den meisten Fällen würde ich sagen, ist dieses die Zweisamkeit. Also Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau und alles dazwischen und dann gibt es noch die Kinder und so weiter. Also es gibt ja irgendwie so ein gesellschaftliches Idealbild und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite diese Sehnsucht nach genau dem, was du mir heute auch schon ein bisschen so erklärt hast, ne? Dieses, ich bin einfach fein mit mir selbst. Ich bin so fein mit mir selbst, dass ich gar nicht unbedingt das andere jetzt noch brauche, also es ist ja manchmal auch genau diesen Partner, die Partnerin suchen, ist irgendwie auch etwas zu füllen, was man selbst vielleicht gar nicht so herstellen kann, was ergänzt, was es auch immer ist. Wie gehst du damit um, mit diesem Blick, auch von dem gesellschaftlichen Blick?
Besser.
Mhm.
Ich gehe besser damit um.
Besser als früher?
Ja, weil ich mir die Frage stelle, wie happy ich damit bin oder mit meinem Lebensstil oder in der Phase, in der ich bin.
Ja.
Ich bin ja nicht immer in einer Phase. Ich habe mehrere Phasen im Leben. Und ich bin auch nicht nur Singleplayer, ich bin auch mal Longplayer. Aber das ist dann eher die Frage, so wie happy bin ich damit? Bin ich happy?
Mhm.
Vermisse ich was? Vermisse ich zu viel? Vermisse ich zu wenig?
Mhm.
Ja, eher so. Und im Moment muss ich sagen, ich bin völlig cool.
Wann war das letzte Mal, dass du richtig was vermisst hast?
Gestern.
Gestern?
Ich vermisse alle 2 Minuten die Hotelkarte, die steckt
okay.
Über der anderen Tasche. Nein, aber
so wirklich in
Sinn. So geil, so okay. tatsächlich auch ständig in Bezug auf das, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich weiß inzwischen besser, was ich nicht will. Ich vermisse, dass ich manchmal weiß, was ich will. Aber das, was übrig bleibt, ist dann oftmals sehr nah an dem, was man will. Und deswegen versuche ich dann nicht die ganze Zeit zu überlegen, was das jetzt noch verbessern könnte. Ich überlege einfach, was passt, was nicht passt, was ich gerne hätte. Was vermisse ich zum Beispiel? Ich vermisse die Zeit mit meinem Opa. Die kann man nicht wiederholen.
Mhm.
Und dadurch vermisse ich die Zeit mit meinen Eltern, die ich gar nicht vermisse.
Wie meinst du das?
Weil mein Opa gegangen ist, weil mein Opa gestorben ist. Meine ja. Eltern leben noch und deswegen kommen meine Eltern zum Geburtstag hierher. Ich finde es gut, mir den Zeit zu verbringen. Und wenn du mich jetzt aber so nachts wecken würdest, das meine ich gar nicht irgendwie komisch, ich brauche jetzt nicht unbedingt meine Eltern in meinem Urlaub um mich, aber ich möchte diese Zeit mit denen genießen, weil ich weiß, dass sie endlich ist. Und deswegen vermisse ich jetzt schon irgendwann mal die Zeit mit meinen Eltern und ich möchte unbedingt mit denen hängen. Und wir werden auf jeden Fall essen gehen, wir werden spazieren gehen, irgendwas machen. Und in dieser Zeit ist aber auch noch ein Produzententeam da, mit dem ich arbeite. Das wird clashen. Aber lieber provoziere ich solche Momente, als es nicht provoziert zu haben. Verstehst du?
Mhm. Also du weißt, du wirst es vermissen und deswegen vermisst du es jetzt schon. So habe ich dich jetzt gerade verstanden.
Ja, deswegen schaffe ich einen Moment, dass ich mir dem bewusst werde und das dann auch genießen kann. Es, wie gesagt, es gleicht jetzt ein bisschen, aber es ließ sich auch nicht anders machen.
Wie alt sind deine Eltern?
Ja, paar 70.
Paar 70, ja. Denkst du über die Momente nach, dass die ja irgendwann nicht mehr sind?
Na klar, das meine ich ja damit.
Also es ist präsent bei dir auch?
Ja.
Durch den Tod deines Opas?
Auch dadurch, dass wir darüber reden und mein Vater auch. Das, also der hat jetzt gerade sowas am Bein, ich will jetzt nicht zu private werden, wo nicht mehr so laufen kann, wie er das gerne hätte, so, und das stört ihn richtig doll.
Ja.
So, weil das genau wie ich, so ein wahnsinnig agiler Typ ist, der auch noch gerne Tischtennis spielt und sich bewegt und ganz New York zu Fuß abläuft und so. Und dann redet man ein bisschen übers Älterwerden und dass den das nervt.
Mhm.
Und dass das, ja, das merkt man einfach so. Ich merke, dass meine Eltern älter werden und sie merken es auch. Und das ist dann eine Hochrechnung, ehrlich gesagt.
Ja. Weil ich versuche das immer auszublenden.
Ja, ich auch. Ich denke jetzt nicht den ganzen Tag dran, aber ich versuche in Momenten, wo ich eben nicht auf Instagram bin, mir selber bin und aufs Meer gucke, zu sagen, hey, das ist mein Geburtstag, meine Eltern mochten auf Mallorca zu hängen, mochten das Hotel, kommen alleine klar, fragen dann abends, wir sind schon unten, dann komme ich mit runter oder ich muss ein bisschen gucken, dass wenn ich einen Tisch organisiere, dass dann eben auch noch Platz für meine Eltern ist, logischerweise. Und provoziere dann, dass wir uns treffen, indem ich sage, komm doch rüber.
Mhm.
So, und die machen ihr eigenes Ding, die sind total fein.
Das brauchst du auch, ne? Du brauchst auch Leute um dich herum, die so für sich, also wie du für dich fein bist, brauchst du auch Leute, die für sich auch fein sind, also dass du nicht...
Ich hatte auch Freunde die Tage hier, das ist doch sau schwer. Ich habe dann irgendwie so gemerkt, okay, die wollten jetzt wissen, wie der Abend weitergeht und ob sie noch hängen können. Gemeinsam werden wir Musik machen. Und es gab einen Moment, wo wir Musik gemacht haben. Es war okay, dass sie da sind.
Mhm.
Und dann kam aber der Moment, wo es nicht okay war, dass sie da sind. Woher sollen sie das wissen?
Mhm.
Für mich war das ein Moment, den Song gab es schon, wir haben den Text schon geschrieben, ich habe den nur eingesungen.
Ja.
Dann können die da rumhängen. Wenn wir bei Null anfangen, dann will ich die Teams klein halten, weil sonst ist es peinlich, wenn man Sätze sagt oder tief grabt, einfach so, dann möchte ich das sehr klein haben. Und es hat mich dann schon fast ein bisschen gestört, dass die das nicht gecheckt haben. Sie konnten es gar nicht checken und das ist halt so schwierig. Aber ich mag Leute, die dann in dem Moment, wenn man das veräußert, das nicht persönlich nehmen. Das ist ja auch nicht immer leicht, vor allem auch was mit Erwartung zu tun. Wir dachten jetzt gestern, jetzt heute nicht mehr. Warum? Wieso? Ach so, heute nicht? Okay. Ja, dann gehen wir was essen.
Ja.
So, das brauche ich.
Ja, nachvollziehbar. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich auch nicht so, ich glaube nach außen, wir waren ja gestern auch bei dir hier im Studio und du hast uns ein paar Sachen vorgespielt. Und das ist, glaube ich, für Außenstehende ist das alles, also wenn die das so das erste Mal erleben, ist es einfach nicht nachvollziehbar, was da mit einem Künstler passiert, wie diese Räume so sind, wie wann ist okay, wann ist nicht okay. Und natürlich ist es gerade dann, wenn man so deine Musik kennt und diese Nähe, die du in deiner Musik ja auch erzeugst, genau, also ich kenne das manchmal auch, wenn ich Leute treffe, die den Podcast hören, dass die dann auch erwarten und die dann sagen, also das, was Leute immer überrascht, wenn sie mich näher kennen, also du bist ja ganz witzig. Ich so, ja, na klar bin ich ganz witzig.
Aber bist du übelst.
Aber ich bin nicht, sozusagen, natürlich habe ich nicht immer Bock, über den Sinn des Lebens zu reden, um Himmels Willen. Ja. Und, sondern das ist dann auch eher, keine Ahnung, dafür.
Das habe ich mit, dass Leute sagen, ob Teddy Teclebrand, Freund von mir, ob der auch anders kann. Das ist der sensibelste, liebste Typ, den ich kenne. Ganz sensitiv, ganz feiner Kerl.
Ja.
Und die denken, ist der auch mal einen Tag nicht Teddy? Ich so, ja, absolut. Aber wenn der Humor kommt, also nicht der Teddy, sein Humor kommt, dann ist es wirklich ein Naturspektakel, den man dazu guckt und lacht sich kaputt. So, aber das ist natürlich nicht den ganzen Tag so. Und ich bin auch nicht der verträumte Typ, der den ganzen Tag aufs Meer guckt und die Gitarre in der Hand hat. So, aber es ist mit Räumen so, wir sind ja jetzt zum Beispiel im Bikini-Hotel.
Ja.
Auf Mallorca und ich habe hier ein Studio in dem Hotel und versuche dem Hotel auch oft zu erklären, zu sagen, Leute, ich muss den Stuhl da hinstellen, weil das ist hier so ein
Man kann im Grunde, wenn man das möchte,
einfach
man
hier reinlaufen, was ja auch ein paar Mal passiert ist, gerade
zugucken, wie du im Studio sitzt. Man könnte, also es ist fast
ein Fluchtweg.
Ja.
So, deswegen darf man die gar nicht verrammeln so. Und versucht den auch zu erklären, so, ey, wenn, ich brauche manchmal einfach Space, weil ich muss 2 Stunden über was nachdenken und wenn das nicht passiert, ich hätte Chicago nie geschrieben, wenn jemand reingekommen wäre und hätte gefragt, ob ich einen Kaffee will. weil vielleicht genau dann in dem Moment das Ding zündet, ne? So, das checken können Menschen gar nicht checken. Die denken so, ist okay, wenn ich jetzt koste, wir wollten nur ein Foto, 1 Sekunde. No, geht gerade nicht. Wir brauchen manchmal Space.
Warum
Space, wo auch gar nichts passiert.
Ja.
Also es kann ja sein, dass man eine Stunde nur da sitzt und hofft, dass man jetzt endlich eine Connection hat zu da oben.
Na, zum Meister der Ideen,
ja.
zum Universum. Legst du, also ich meine, das ist ja jetzt in dieser Studiozeit, so kenne ich das noch von früher, man sitzt so da und alle sitzen sozusagen vor einer Art Lagerfeuer und hoffen, dass da irgendwie ein Funke rauskommt. Ein Ideenfunke. Aber damals, also sehr auch echt lange her, gab es eben noch keine Smartphones. Also ich stelle mir das jetzt manchmal gar nicht so einfach vor, mit eigentlich alle haben ein Smartphone, alle haben ChatGPT, alle haben das und also diese, also dagegen anzukommen auch.
Naja, das ist so, wenn du eine Gruppe hast und die Gruppe klein hältst und wenn ich eine Gruppe klein halte, viel kleiner als früher, wo jeder auch hätte da sitzen können, dann ist das nicht sein Hauptding, mit mir Musik zu machen. Und dann wäre der ja heutzutage viel schneller am Handy.
Ja.
Der ist vielleicht froh, dass er dabei ist, aber er zieht die Energy eigentlich runter, weil er dann an sein Handy ist, wenn es für ihn nicht interessant wird. Das wäre zum Beispiel, wenn ich eine Stelle wiederhole, 8-mal singe oder irgendwas. Die Gruppen sind so klein, mein Bruder hat auch ein gutes Sensorium, der lässt sich auch mal reinfallen, wenn er merkt, der braucht mich gerade nicht. Oder die geigeln auch mal hinter mir so. Wenn ich mich umsehe, aber wenn ich sie brauche, fordere ich das eine, sage, ey, ich habe eine Frage zu einer Stelle. Und dann sind alle ganz hellwach, weil wir wollen diesen Song hier eigentlich machen. Und es kann sich auch mal abnutzen.
Mhm.
So, aber mostly ist es so, dass wenn Leute ins Studio gehen, dann wollen die einen Song machen. Deswegen sind die, wenn die am Handy sind, hat das mit dem Song zu tun. Sehr oft. Wenn die Teams klein sind.
Wie widerstehst du den Möglichkeiten, die du hast als Künstler? Also du bist ein großer Künstler, ein etablierter Künstler, du kannst wahrscheinlich mit allen arbeiten, mit denen du so arbeiten willst. Du hast das Geld für, keine Ahnung, kannst auch ein Orchester hier reinfahren lassen morgen. Also du kannst ja alles machen, was du willst und dazu hast du noch die technischen Möglichkeiten jetzt. Also du kannst dann, machst du so und zack, es klingt das irgendwie so und so. Also du hast unendlich viele Möglichkeiten. Wie widerstehst du diesen unendlichen Möglichkeiten?
Das ist der kleine Junge in mir, der braucht das gar nicht. Ich habe dann eher Leute wie Daniel Flam, der sagt, Spinner finden sich, ist eigentlich ein Epos. Die Skizze ist schon wie so ein Epos.
Also ein Song heißt
ein
so
Song, auf dem genau, Album. Ein Song vom Déjà-vu 1 von 2 und das ist der letzte Song auf dem Album und der ist hinten raus sehr, sehr groß. Der war in der Skizze schon so angedeutet von mir. Ich wäre damit eigentlich zufrieden gewesen. Dann hat sich das Album aber entwickelt und dann hat er gesagt, das müssen wir jetzt aber auch noch bitte nochmal mit echten Drums aufnehmen, das war teilweise programmiert oder geloopt, also kopiert und so, lass es mal einmal bitte richtig machen und mit richtig Streichern und hinten und so, wie du es eigentlich anzitiert hast, so skizziert. Ich bin da manchmal zufrieden, wenn die Geschichte funktioniert. Also ich habe eher das nicht, dass ich immer das Große brauche, weil ich mich in das Kleine so verliebe.
Was meinst du mit Kind eigentlich?
Die Fantasie, dass es doch schon so gemalt wurde, aber nicht ausgemalt, reicht mir. Weil die Geschichte, weil für mich geht es ja, oder für alle, die das machen, wann die große Frage, wann funktioniert Emotion? Und wenn in der kleinen Skizze programmiert, skizziert, heißt MIDI-Files, keine echten Musiker, die Geschichte trotzdem fühlbar ist für andere, die keine Ahnung davon haben, dann denke ich, ja, lass das so.
Ja.
Aber das Album wollte es auch nicht. Das Album wollte analog sein und wir haben schon bei anderen Stellen so angefangen, das ist irgendwie komisch, du gehst in einen Raum rein und denkst, warum habt ihr den jetzt so gelassen? Hättet doch alles irgendwie neu machen können, irgendwie in geil. Und das haben wir dann auch gemacht und es ist tatsächlich auch viel, viel geiler. Aber deswegen habe ich die, auf deine Frage hin, ob ich da irgendwie in Versuchung komme. Nö nicht. Ich mag Musik, das Perfekte im Unperfekten suchen und ich mag Musik auf so einem halben, so wie ich hier sitze gerade.
Ja.
So mag ich Musik zu machen. Irgend so ein Mikro oder so ein Teppich, der Raum damit gar nichts zu tun, so richtig und doch irgendwie und das ist aber kein Studio, so, das liebe ich.
Deswegen bist du auch in einem Hotel?
Ich bin auch deswegen in einem Hotel im Studio oder hab das unten in Hamburg so eingerichtet, dass es auch nicht, wenn du reinkommst, sich sofort anfühlt wie
Studio.
Jetzt steigt aber der Druck.
Mhm. Das ist die Beiläufigkeit. Mhm.
So nebenbei, da kommen die besseren Songs raus. So.
Ja, das ist echt, sehr...
Meine besseren Songs kommen so raus. Manche Leute brauchen den Druck, die müssen ins Studio gehen, es muss ein teures Studio sein, da muss ein großes Pult stehen, obwohl sie auf zwei Kanälen Musik machen. Egal. Das ist dann der Traum.
Mhm.
Manche haben diesen Traum und zu dem Traum gehört das Musikstudio. Ich lebe ja meinen Traum schon, habe schon alles erlebt. Mir reicht eine Ecke, in der ich ruhig bin.
Was ist für dich jetzt Erfolg versus früher?
Oh, das ist echt schwer. Also ja, es hat sich geändert und ja, hat sich überhaupt nicht geändert.
Also ja.
Also ja. Wer hätte gedacht, dass wir gerade eine Tour spielen, die Hallen voll sind und als wir die Tickets verkauft haben, war das Album noch in Mache. Das heißt, die kannten das Album noch nicht, die kommen tatsächlich die Leute wegen dem Live-Moment. Und solche Hallen zu füllen, habe ich am Anfang auch gesagt, in meiner Ansprache, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. So, aber ich werde alles daran setzen, dass es weitergeht.
Mhm.
Und dazu zählen die Songs, dazu zählt Imagepflege, dazu zählt ein bisschen sich präsent zu machen, keine Ahnung, weiterspielen, die Shows vergeilern und so. Und das ist die gleiche Sehnsucht wie früher.
Ja.
Diesen Erfolg zu wollen, und zwar richtig durchgeknallt, dolle, riesengroß wollen, schafft zumindest, dass man die Hälfte davon hinkriegt. So, und das gilt für die Musik auch. Ich muss es ganz doll wollen, dass ich auch mal wieder in Gassenhauer lande, der riesengroß ist, aber im Studio darfst du das nicht so vor Augen haben, aber hier, irgendwo hier, muss der Wunsch sein, und das gilt, wenn du dich mit einem Bully Herbig unterhältst, der einen Film macht, oder einem Regisseur, einer Regisseurin, das ist das Gleiche. So, wir sind dann, passen uns dem Algorithmus draußen ein bisschen an, das ist auch nötig. Wir müssen auf eine andere Art und Weise Promo machen, auch die SchauspielerInnen alle. Aber du brauchst diesen Wahnsinn, dass du sagst, ich werde hier die Welt erobern, ich mache das Ding, ich mache das Universum kaputt. Das brauchst du. Und das ist gleich geblieben. Nur wenn es nicht klappt, gucke ich nicht dumm aus der Wäsche, dann mache ich einfach weiter.
Das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied.
Hm.
Setze ich mich in die Sonne und trinke Kaffee und freue mich, dass meine Eltern morgen kommen.
Ja, ich fand das interessant. Ich habe mit Benedikt Welz mal drüber geredet.
Und mit wem?
Mit Benedikt Welz, dem Autoren.
Ja.
Und der sagte, ja, so ein Buch wie vom Ende der Einsamkeit wird er, wenn er Glück hat, noch einmal schaffen. In seinem Leben.
Ist das nicht Illusion? Kann er das wirklich wissen?
Wenn er Glück hat. Also, ne, das ist halt, er weiß, dass es ein Riesenerfolg war. Es ist ein künstlerisch unfassbar geiles Buch. Und ich meine, er hat das geschrieben, da war er Anfang 30. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihm nochmal sowas gelingt, ist.
Das will ich nicht hören.
Entschuldigung.
Nee, ich meine, also ich für mich, nicht die Geschichte, die finde ich gut.
Ja.
Und aber ich für mich kann das nicht gebrauchen. Ich vermute das auch, dass bestimmte Werke, die ich gemacht habe, so nicht mehr und auch diese Zeit, Radio und all das. Aber ich will das gar nicht wissen.
Mhm.
Das ist nicht so förderlich.
Ja,
okay. Das ist dafür das Allerletzte, das bringt ja gar nichts.
Was ich daran gut finde, ich meine das gar nicht im Sinne von...
Wenn man Bock hat, das nochmal zu machen.
Ich meine das nur im Sinne von, dass es sowieso... dieses, wenn man schon was, ein großes Werk hat, also das hat man einfach schon da und die Wahrscheinlichkeit, dass es eben, also das ist ja auch was total Beruhigendes, man hat einen seinen...
Man war schon auf dem Mount Everest.
Man war auf dem Mount Everest und vielleicht hat man Glück und man kommt nochmal hin, vielleicht aber auch nicht und trotzdem lohnt es sich natürlich weiter zu laufen und so weiter und vielleicht ist man dann nur an der, wie heißt diese Basisstation, was auch immer. Wo die Sherpas rumhängen und es ist aber trotzdem ist es da ja auch total nett, sicherlich. Also und ich fand es aber ganz weise irgendwie von ihm auch so diesen so die Erkenntnis, ja, das ist halt einfach ein Riesending für ihn auch und dann mal gucken, weitermachen, aber vielleicht auch nicht nochmal. Aber ich weiß, was du meinst.
Ein Teil von mir denkt es auch. Ein anderer Teil sagt, Fick dich auf keinen Fall.
Auf keinen Fall, natürlich
bauen wir das. Natürlich machen wir das nochmal.
wir sind beim letzten Mal, als wir gesprochen haben mit Mikro vor 6 Jahren, sind wir ganz am Ende auch bei Wolfgang Niedecken gelandet. Und er hatte dich gefragt, er hat dir 3 Fragen gestellt. Kannst du dich noch daran erinnern?
Wo wir bis dahin gedreht sind?
Ja.
Wo willst du hin? Und was kannst du da noch, davon noch vertreten?
Ja, genau. Wofür bist du angetreten? Was kannst du noch vertreten und wo willst du hin?
Genau so.
Ja. Und ich würde hier auch wieder schließen wollen mit der Frage, wie damals, wo willst du jetzt hin?
Also ich will nochmal auf den Mount Everest. Der grinst mich an. Hab Bock.
Was gibt's dort?
Ruhe.
Für wie lange?
Das weiß kein Mensch, hat kaum jemand geschafft, da hochzukommen. Und ja, tatsächlich gut kommunizieren. Das muss man immer wieder machen. Ich auch. Selbst wenn ich Leuten sage, ich kommuniziere gerade sehr gut, ist es eine Lüge, weil ich es jetzt schon 2 Mal dann nicht mehr gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Dinge ansprechen. Das nehme ich mir für mich mit.
Mhm.
So, kurz mal ein Update holen. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Wie läuft's? So, auch Debriefing ist toll.
Was heißt Debriefing?
Na, nachdem man auf dem Mount Everest war, falls man es schafft, drüber zu sprechen, was gut war und was schlecht war. Das habe ich früher überhaupt nicht gemacht. Das mache ich tatsächlich ganz gerne. Gilt auch fürs Leben.
Und was war beim ersten Mal Mount Everest im Nachhinein nicht so gut?
Das Funkgerät war an, die haben mich alle genervt.
Hm.
Da muss man mal kurz ausmachen.
Was war für dich der Mount Everest-Moment?
Tatsächlich die ersten Hits und das Erkanntwerden der Stimme erstmal nebst der Person. Es hat ein bisschen gedauert, weil übers Radio erstmal die Stimme kommt, dann kam Chicago, dann kam Zentimeter, dann kam das Gesicht. Dann kam die Öffentlichkeit und einfach, dass Lieder so laufen lernten in Bereiche und in, wo ich nicht gedacht hätte, dass die Menschen diese Art von Musik hören. So einfach. Ich habe woanders hingedacht und dann bin ich auf irgendeinem Fest und dann läuft da ein Song von mir und denke, das passt ja überhaupt nicht hier hin, wie geil, irgendwie geil. In die Gesellschaft rein, so. Jung, Leute waren jung und alt. Es war eine interessante Zeit.
Das war der erste Mount Everest-Moment für dich. Mhm.
Fand ich schon. Mhm. Also so diese Schallmauer muss man als Artist erstmal durchbrechen. Und das geht vielen Leuten so draußen, die das einmal gemacht haben gerade. Also ich kenne Bands, die haben unglaublich gute Musik. Giant Rooks.
Mhm.
Aber hatten auch einen TikTok-Hit.
Mhm.
Also mit diesen Das ist dann schwer, weil die ständig alle reinsingen und sagen, wir brauchen es nochmal. Und ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass das... Weil die machen so guten, gehaltvollen, das ist wirklich eine sehr gute Band. Aber die würde ich gar nicht explizit als Beispiel ziehen. Nehmen wir mal so an, jemand hat gerade diesen einen Hit auf allen Kanälen, der muss das dann auch mal machen. Das ist dann echt schwieriger. Ich hatte nie diesen einen Monster-Hit. Ich hatte eher gute Alben und wahlweise immer mal vereinzelt. Ich hatte noch nie eine Platz-1-Single.
Mhm. Und das wünschst du dir?
Nö.
Nee. Mhm.
Ja, das ist eine Lüge. Aber
ist ja gut.
Nee, ist eine Lüge. Klar will ich auch mal eine Platz 1 Single haben. Das passt jetzt, weil ich muss danach ja, also ich werde nicht an dieser Nummer gemessen, glaube ich.
Nee. Ja, ja.
Deswegen hätte ich es nicht gewollt, aber jetzt wäre es okay.
Ja, du nimmst halt mit.
Nimmst halt mit. Nee, ich finde tatsächlich, das ist ja auch das, bestimmt habe ich sowas Ähnliches geantwortet, ich weiß es nicht mehr, aber so dieses mit Würde altern, Musik weitermachen, das mag ich.
Ja, du hast damals gesagt, nach vorn.
Das war's?
Ja, du hast gesagt, wo willst du hin, hast du gesagt, nach vorn. Das fand ich auch gut, aber jetzt ist es lustig, jetzt sagst du eigentlich sogar nach oben.
Ja, nach oben.
Ja.
Ja.
Und für mich, in meiner Wahrnehmung bist du ja total, also so, Du bist nicht auf dem Mount Everest, sondern du bist auf deinem eigenen Berg. Also das ist, also das hatte ich, als ich bei dir auf dem Konzert war, da dachte ich so, krass, der ist, nee, der ist, wenn man in dem Bild bleiben, der ist nicht auf irgendeinem Berg, wo alle hin, alle hoch wollen, sondern der hat seinen eigenen und da wollen alle hin.
Ja, ich würde auch am liebsten alle da mit hinlocken. Mhm. Ich würde das gerne erklären. Ich fühle mich gerade so gut damit, dass ich das schon gerne zeige. So. Wenn ich was, also wenn ich mit was zufrieden bin. Und das dürfen gerne die Leute, dürfen gerne tiefer graben, das finden auch.
Ey, vielen Dank, dass du deine Zufriedenheit heute gezeigt hast. Und ich freue mich total für dich, dass du das so hast und dass du so deine, ja, so dein Platz gefunden hast. Das merkt man dir so an, wenn man krass Zeit mit dir verbringt. Und das ist total inspirierend und schön und also voll geil. Und ich hoffe, dass das noch viele, viele Jahre so bleibt. Und alles Gute zum Geburtstag schon mal.
Geil.
Danke dir.
Ich danke dir, Mann. Schönes Gespräch.
Fand ich auch. Danke, danke. Das war Clouseau. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Ich habe mir vor allen Dingen zwei Sachen gemerkt. Das eine ist, Leichtigkeit entsteht durch Struktur oder kann durch Struktur entstehen. Er hat sich ja genau überlegt, wie er das auf der Bühne machen möchte oder wie er auch arbeiten möchte. Und in dieser Struktur, in diesem Rahmen entsteht und hält sich seine große Leichtigkeit. Und dann fand ich es auch sehr merkenswert, dass man sich vielleicht nicht fragen sollte, was will ich, weil diese Frage ist schwer zu beantworten, sondern einfach, was will ich nicht? Denn da bleibt automatisch übrig, was man denn will. Fand ich sehr, sehr gut. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Bikini Hotel Estrenk für die Gastfreundschaft, bei meinem Team Alex Stößlein für die Produktion und am Mitvergnügen für die Distribution und Vermarktung. Und wenn ihr Lust habt auf eine weitere Folge Hotel Matze, dann möchte ich euch einfach die erste Folge mit Clouseau empfehlen, die wir ja eben vor ziemlich genau sechs Jahren aufgenommen haben. Damals via Zoom, mitten in Corona, er zu Hause in Erfurt und ich damals in Lippstadt. Tolle Folge auch. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Auf bald. Euer Matze.